Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen im Game Talk. Der Titel hat's wie immer verraten. Heute werden wir sprechen über Dragon Quest 11, eines der vielleicht letzten klassischen JRPGs. Wir werden sehen. Wie immer bin ich natürlich nicht alleine hier in der Sendung. Passenderweise habe ich mir zwei bekannte Stimmen hier in den Game Talk eingeladen, die du da draußen schon aus vergangenen Game Talks kennen solltest. Zum einen darf ich den Patrick aka Möpur begrüßen. Hallo.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und wenn's um JRPGs geht, darf natürlich mindestens eine Person aus dem EchoCrowd-Podcast nicht fehlen. Heute hier ist einmal mehr der Stefan. Hallo.
Hallo, Gude.
Ich hab's eingangs gesagt, wir werden reden über Dragon Quest 11. Ich hab auch das EchoCrowd schon erwähnt. Ihr habt da zwei relativ ausführliche Episoden zu Dragon Quest 11 schon gemacht. Jetzt kann man sich fragen, ja, okay, Joey, warum machst du denn noch einen eigenen Game Talk dazu? Vielleicht, wenn man es strukturiert haben will. Oder weil wir vielleicht diese Episode hier ein bisschen anders machen wollen als sonst. Und bevor ich es vergesse, auch im Durchgespielt-Podcast des lieben Möpors wurde schon kurz über Dragon Quest 11 gesprochen. Die ganzen Sachen natürlich wie immer verlinkt in den Shownotes. Ja, anders machen wollen wir es heute. Wir werden nicht so wirklich über das Spiel in seiner Grundform sprechen. Wir werden dir also nicht das ganze Gameplay erklären. Wir werden dir nicht lange die ganze Story besprechen. Nein, wir werden nach einer kürzeren Einleitung zur Franchise und zur Story des Spiels dann lieber ein paar Detailfragen vorstellen und die dann diskutieren. Das wäre die Idee hinter dem heutigen Game Talk. Natürlich gehört hier dann aber eine Spoilerwarnung dazu. Wir werden nicht nur die Story kürzest komplett erzählen. Nein, wir werden dann auch gewisse Fragen besprechen, die dir etwas übers Spiel verraten könnten, das du vielleicht noch nicht wissen willst, wenn du es noch nicht gespielt hast. So, also hier vorweg nochmal Spoilerwarnung.
Es könnte ja auch sein, dass wir etwas erwähnen, was nicht unbedingt was mit der Story zu tun hat und dann, wenn man in seinem Erzählrausch ist, dann kann es ja sein, dass einem irgendwas rausrutscht, deswegen gut, dass jetzt schon die Spoilerwarnung ist. Das Spiel ist ja jetzt auch ein bisschen länger draußen. Da hat vielleicht der ein oder andere schon die Gelegenheit gehabt, das zu spielen. Interessant für die, die es schon gespielt haben, sollten das hier trotzdem hören, weil wir nämlich über die Switch-Version sprechen werden, die wir in der EchoCrowd-Folge nicht besprechen konnten, weil da gab es sie noch gar nicht.
Ja, also wir werden natürlich nicht nur die Switch-Version besprechen, aber die werden wir auch kurz ansprechen. Und wie du sagst, es richtet sich gerade an Personen, die Dragon Quest 11 schon gespielt haben, weil genau diese Leute werden dann wissen, worum es in den Fragen geht, die wir heute besprechen wollen. Für diejenigen, die aber doch was hören wollen zu Dragon Quest 11, aber das Spiel noch nicht gespielt haben, Stefan, bei euch beim EchoCrowd gibt's zwei Episoden. Die erste davon ist spoilerfrei. Ich werde beide in den Shownotes verlinken. Die findest du wie immer bei dir in der Podcast-App in der Beschreibung oder dann im Web unter gametalk.fm/Dragon Quest 11. 11 natürlich römisch geschrieben. In der Vorbesprechung, Stefan, hast du rausgehoben, du findest es wichtig, kurz die Wichtigkeit der Dragon Quest-Serie als solches vorweg anzusprechen. Und damit hast du völlig recht. Diese Serie ist ja schon ewig alt. 1986 erschien in Japan der erste Teil, damals noch für das NES oder wie es da hieß, Famicom.
Genau, das war der Grundstein, der in Japan, und das ist vielen wahrscheinlich nach wie vor nicht so bekannt, dass die Dragon Quest-Reihe dort popkulturell beliebter ist als Final Fantasy. Ich meine, Final Fantasy ist, glaube ich, nur ein Jahr später mit seinem ersten Teil, also 1987 rausgekommen. Aber Dragon Quest hat irgendwie den Spirit besser eingefangen und die Japaner scheinen das irgendwie mehr abzufeiern. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, woher wissen wir das eigentlich hier im Westen? Naja, ich weiß es nur von Zahlen aus dem Internet. Joey war ja sogar in Japan gewesen, als der 11. Teil rausgekommen ist. Da kann er vielleicht gleich was dazu sagen. Aber soll ich direkt mal ein paar Verkaufszahlen raushauen?
Ja, mach doch.
Die Dragon Quest Serie hat sich weltweit ein bisschen weniger verkauft als Final Fantasy zum Beispiel. Aber um mal klar zu machen, warum das in Japan so viel beliebter ist, da kam jetzt zum Beispiel am festen Beispiel von Dragon Quest 11 eben, worüber wir jetzt reden, das kam in Japan für die PS4 und für den Nintendo 3DS kam das in Japan am Launchtag raus. Und die PS4-Version hat sich 1,4 Millionen Mal verkauft innerhalb der ersten 3 Tage. Und innerhalb der ersten 3 Tage hat sich die 3DS-Version 1,6 Millionen Mal verkauft. Und diese 3DS-Version, die gibt es nach wie vor nur in Japan. Wir werden die hier im Westen niemals sehen. Und insgesamt hat sich dann die PS4-Version von Dragon Quest 11 weltweit, nicht vergessen, 1,4 Millionen Mal in Japan und weltweit 2 Millionen Mal.
Also von 4 Spielen wurden 3 von Japanern gekauft.
Genau.
Und das hat sich in Japan auch nicht mehr so viel mehr verkauft als nach den ersten 3 Tagen. Also es scheint so, als wäre da einfach am ersten Tag jeder Japaner in den Laden gerannt, hätte das gekauft. Und das war's dann.
Es gibt das Gerücht, dass es verboten ist, Dragon Quest an einem Wochentag rauszubringen, weil sonst geht niemand zur Arbeit und niemand zur Schule. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Und nur mal zum Vergleich, Final Fantasy 15 hat sich in Japan 1 Million Mal verkauft.
Mhm.
Man sieht alleine schon an diesen Zahlen, dass das dort um einiges populärer und beliebter ist und dann noch die ganzen Spin-offs und hast du nicht gesehen. Und das Ganze finde ich so interessant, dass ich freue mich sehr darüber, dass ich über dieses Thema meine Bachelorarbeit schreiben kann und die wird einen allgemeineren Titel haben und zwar ist das Marktanalyse im Videospielgenre Roleplaying Game und ich freue mich sehr darauf, das ein bisschen zu untersuchen. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das gerade so in den Startlöchern und das war quasi der ganze Grund, warum ich mein Zweitstudium angefangen habe und da freue ich mich sehr drauf und das finde ich geil und ihr müsst hier da jetzt alle mitmachen.
Damit das nochmal rausgekommen ist, das fand ich eigentlich ganz spannend. Also die 3DS-Version hat sich öfter verkauft als die PS4-Version. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil der 3DS da einfach verbreiteter ist als die PlayStation 4. Ja, muss ja fast. Oder weil die Japaner halt auf Mobile stehen.
Beides. Es ist genau das beides.
Okay.
Also eigentlich fast ein bisschen schade, dass diese 3DS-Version nicht im Westen erscheint, weil das ist ein eigenes Spiel quasi. Das hat eine eigene Engine und einen eigenen Grafikstil.
Mhm. Aber ist das nicht der 2D-Modus, der bei der Switch-Version mit drin ist? Ist das nicht die 3DS-Version?
Nope. Der 2D-Modus ist auch dabei, aber diese 3DS, das ist dieselbe Grafik-Engine wie 8 und 7.
Ach so.
Für den 3DS. Das ist cool. Das, wie gesagt, das ist nochmal, die haben im Prinzip, haben die das Spiel 3-mal entwickelt. Für die PS4, für den 3DS und diese 2D-16-Bit-Version.
Also du hast wirklich recht, ich habe mir da nochmal Videos angeguckt zur 3DS-Version. Das ist wirklich nochmal was Eigenes, nochmal eine eigene Engine. Sogar eine eigene Perspektive. Das ist dann so eine Dreiviertel-Draufsicht.
Ja, und die Charaktere sind alle ein bisschen kleiner und gestauchter und irgendwie niedlicher.
Schon interessant.
Deswegen, total. Daran merkt man, das müsst ihr euch mal überlegen, ja. Welches andere große Spiel kann denn von sich behaupten, naja, das wurde in 3 verschiedenen Versionen, also nicht nur plattformmäßig, sondern wie gesagt, das Spiel wurde 3-mal unterschiedlich entwickelt.
Ja, faktisch nur für ein Land.
Ja, pack!
Quasi
genau.
2 echte Remakes, ne?
Ja, quasi.
Schon krass.
Also nochmal, um das hier zu bezeugen, ich war mal in Japan, als das damals die 11er-Version gerade frisch rauskam, PS4 und 3DS. Und es ist, da haben wir auch im Japan-Cast drüber geredet, wirklich so, da kann man das Spiel praktisch in jedem Geschäft zumindest als Code kaufen. Also da gibt's halt so Ständer, wo dann halt wie bei uns die, ich weiß nicht, Amazon-Gutscheine, Netflix-Gutscheine, Steam-Guthaben so dranhängen, gibt's halt so Ständer da, wo die Codes dranhängen für Dragon Quest 11. Also im 7-Eleven und in der Apotheke und überall ist halt einfach noch so ein Ständer drin, wo man Codes kaufen kann für Dragon Quest.
Wahnsinn.
Fand ich schon recht eindrücklich und natürlich überall Werbung und so weiter, als ob es das da noch bräuchte. Ja, also so viel mal kurz vorneweg zur Serie. Vielleicht braucht's irgendwann mal hier oder beim Echokraut eine gesonderte Sendung nur zur Dragon Quest Serie. Aber das ist vorweg mal kürzest, um euch da draußen deutlich zu machen, wie beliebt die vor allen Dingen in Japan ist. Jetzt wollen wir aber kurz noch abhandeln, ja, was ist denn dieses Dragon Quest 11? Wir rufen es uns kurz in Erinnerung, aber wirklich kürzest, dass sich ja vor allen Dingen hier die Sendung an Leute richtet, die das Spiel schon kennen.
Tja, klassisches JRPG. Jeder, der schon mal den Terminus klassisches JRPG gehört hat, der wird sich vermutlich irgendwas darunter vorstellen können. Mit Rundenkämpfen, dass man seine Befehle eingibt und dann werden die ausgeführt. Die Reihenfolge der Kämpfer wird an einem bestimmten Wert festgelegt. Welche das ist, weiß ich bis heute immer noch nicht.
Ja, gute Frage. Wüsste ich auch nicht.
Ich meine, es ist Agility, aber ich weiß es eigentlich nicht so.
Würde ich auch sagen,
hätte ich jetzt auch vermutet, ja.
Dann ist die große Frage, oder beziehungsweise die tricky Frage ist, ja, man läuft dann durch eine Oberwelt und kann dann Ortschaften besuchen, aber auch das trifft dann nicht auf jede Version zu, weil auf der PS4-Version ist das ein großes zusammenhängendes Gebiet, nur in dem 2D-Modus, da ist es dann eben wie früher, man läuft über eine Oberwelt und in die Städte. In der 2D-Variante, die es auch auf der Switch gibt, da gibt es Zufallkämpfe, in der PS4-Version nicht.
Ja.
Das ist so das, was vielen Leuten am Klassischen auch genervt hat. Das ist hier ausgemerzt. Und ja, man spielt eine relativ klassische Heldentruppe. Die Figuren sind alle vorgegeben. Da kann man sich keine selber erstellen. Das ist bei manchen Dragon Quest-Teilen ja so gewesen. Das ist auch bei den ersten Final Fantasy-Teilen so gewesen. Und das war's dann eigentlich. Und dann zieht man los, die Welt zu retten.
Genau. Es gibt immer irgendeine Bedrohung, die man am Anfang vielleicht noch nicht so kennt und die muss man dann beseitigen und dann ist das Spiel dann normalerweise fertig.
Wichtig bei Dragon Quest ist, die legen sehr großen Wert auf die Tradition. Ja, weil dieses Kampfsystem hat sich im Kern, auch wenn das mit den grafischen Verbesserungen gekommen ist, das hat sich selbst bis zum 11. Teil nicht verändert. Die haben nur Sachen hinzugefügt, die das Ganze ein bisschen angenehmer machen. Aber auch noch ein Fun Fact, die japanische Version der PS4, die hatte keine Sprachausgabe. Da gab es nur Text.
Ah ja, okay. Dann ist ja eigentlich die EU- und Nordamerika-Version ja nochmal die Definitive Edition der japanischen. Und dann ist die Switch-Version ja dann die Definitive Edition der Definitive Edition.
Ja genau, weil die Japaner haben die Sprachausgabe erst mit der Switch-Version bekommen.
Also die japanische Sprachausgabe, genau.
Ja, genau.
Bei der englischen, da gab es die englische Sprachausgabe, meine ich, ne?
Ja, genau.
Die Switch-Version, die auch, glaube ich, als einzige wirklich Definitive Edition heißt, oder?
Ja, genau.
Da ist dann eben auch die japanische Sprachversion mit bei, genau.
Da soll mal einer draus kommen. Aber schön, dann sind ja wie so oft bei solchen Spielen die Japaner für uns die Beta-Tester. Das ist ja ganz bequem.
Das ist tatsächlich ganz bequem. Das ist auch einer der ganz wenigen Vorteile bei diesen JRPGs, dass die so zeitversetzt in den Westen kommen. Weil die Japaner haben dann schon die ganzen Patches im besten Fall, die Lauffähigkeit verbessern. Und wir bekommen dann meistens heißt ja dann International oder was auch immer Versionen. Und kommt immer drauf an, wie lange man darauf warten muss. Aber in dem Fall ist das ganz gut so für uns.
Ich weiß gar nicht, wie viel wir hier zur Story sagen wollen. Einerseits bekomme ich sie nicht mehr so ganz auf die Kette. Andererseits, wie gesagt, hat sie wahrscheinlich jeder, der das hier hört, in Teilen gespielt oder es interessiert ihn sowieso nicht so ganz. Entsprechend würde ich meinen, lassen wir das hier mal aus. Und das soll es dann wirklich gewesen sein, so zum klassischen Game-Talk-Style, also nicht mehr Details zu Gameplay, nicht mehr Details zu Story und so weiter. Nein, stattdessen haben wir uns einzelne Fragen zum Spiel rausgesucht und mit denen wollen wir jetzt einsteigen. Ich mache gleich mal den Anfang mit einem Punkt und zwar, ich fand die Story und irgendwie auch die Welt im Grunde, da gibt es noch eine Ausnahme, da werden wir zukommen, recht simpel. Und das ist gar nicht negativ gemeint, ich fand es eigentlich erfrischend, weil sonst werde ich gerade in JRPGs gerne mal mit irgendwelchen komischen Städtenamen, Charakternamen erschlagen und ich habe immer das Gefühl, ich weiß nur die Hälfte von der Story, die in der Welt gerade abläuft und am Ende laufe ich nur nach einem Questmarker hinterher, weil ich sowieso abgehängt habe. Aber hier hatte ich immer das Gefühl, ich weiß, warum ich jetzt zum nächsten Punkt muss. Das Ganze ist mir irgendwie klar, ich komme noch draus. Nennt mich dumm, aber ich fand's so mal wieder ganz schön.
Nö, das fand ich ja auch extrem schön, das mal wieder so zu haben. Das ist aber auch eine der großen Trademarks, Markenzeichen von eben Dragon Quest, dass das in Anführungsstrichen simpel, aber trotzdem gut ist. Deswegen funktioniert es auch so gut.
Kann ich auch so bestätigen. Allerdings fand ich, dass, ich sag mal, in der ersten Hälfte gab es mir ein bisschen zu viele von diesen Schauplätzen. Also die waren an sich alle ganz nett, aber irgendwie hätte ich gerne schneller den Knackpunkt gehabt, sodass ich mehr weiß, warum ich das überhaupt mache. Also ich hatte halt am Anfang echt das Problem, dass ich da halt durch die Welt laufe und denke mir, ja, okay, jetzt helfe ich dem hier noch, ja, okay, dann helfe ich dem auch noch, ja, okay, hier können wir auch noch was machen. Aber mir hat halt irgendwie so ein bisschen der rote Faden gefehlt, der das alles so ein bisschen mehr verknüpft.
Meinst du mit Knackpunkt die Zerstörung des Weltenbaums oder was war für dich der Knackpunkt?
Genau, ja. Ja, genau. Witzigerweise, ab da hat es mir richtig, richtig gut gefallen.
Ja, aber guck mal, wenn du das nicht hättest, stell dir mal vor, du würdest in das Hauptdorf gehen, dann würdest du in noch eine Ortschaft gehen und dann würde das schon mit dem Weltenbaum passieren. Dann hättest du gar nicht diesen Impact, dass du die ganzen Städte, die du vorher schon mal besucht hast, plötzlich zerstört sind. Du kommst in jede Stadt ist kaputt und denkst dir, ey Mann, scheiße, es ist wirklich die ganze Welt untergegangen. Diesen Impact hast du gar nicht, wenn du vorher all diese Städte nicht bereist. Deswegen,
es nervt, weil es immer so lange dauert,
aber es ist notwendig, damit das Worldbuilding seinen Impact entfalten kann.
Ja, so kann man es auch sagen. Ich hatte ja am Anfang immer die Erwartung, dass da beim Baum dann das Spiel bald zu Ende ist, weil da war ich dann schon irgendwie bei Stunde, ich weiß nicht, 45 oder so. Aber nee, war da nicht so.
Ja, halb vorbei.
Jetzt habe ich aber vorhin noch eine Ausnahme angesprochen. Wenn man eine simple Story hat und die aber gerne komplizierter machen will, dann gibt es als Storywriter so einen Kniff, den man so anwenden kann, der geht aber oft in die Hose. Das ist, man baut einfach irgendwie eine Zeitreise ein.
Ja, und das war auch der Punkt, wo ich für so eine vielleicht 10 Sekunden gedacht habe, oh nein, ey, mir gefällt das Spiel so unfassbar gut und jetzt fahren sie das roteste Tuch aller roten Tücher aus. Ausgerechnet dieses Thema und also ich habe echt eine harte Abneigung gegen so Zeitreisegedöns, weil das eben fast nie funktioniert, weil ich komme dann immer direkt mit der Logikkeule und bin dann davon immer extrem abgenervt. Es gibt Ausnahmen, wo das Ganze drumherum extrem geil ist, aber davon gibt's nicht besonders viele. Sie haben's aber hier so gelöst, sodass ich damit noch leben kann. Ja? Dieses Zeitreisegedöns kommt ja aber, das ist ja dann schon im Endgame-Content, ist das ja eigentlich schon drin.
Also hier Mr. Logikkeule, dann erklär mir doch bitte die Zeitreise hier mal, weil ich habe sie rückblickend in meinen Gedanken nicht mehr hinbekommen. Ich weiß nur, es beginnt irgendwie früh mit einer Art Zeitreise, aber die ist dann irgendwie während 85-90% des Spiels bis und mit dem ersten Ending dann nie wieder ein Thema. Also irgendwie muss das doch dann nochmal kommen. Wie geht das? Sag's uns.
Okay, also ich habe jetzt nicht direkt nochmal nachgeguckt, aber es ist ja dann so, dass du zu dieser Zeitgöttin da kommst und die sagt ja, okay, ihr habt nur eine einzige Chance, weil ihr habt halt hier dieses, ich glaube, man muss hier dieses, scheiße, wie heißt das denn? Nicht Masterschwert, aber dieses...
Das ist Schwert des Lichts oder so.
Erst ja, ist genau. Schwert des Lichts und dann bekommst du das Schwert des Schattens vom Obermufti 1.
Das musst du benutzen und dann hier irgendwie die Zeitkugel kaputt hauen und dann kann halt nur der Luminary, so wie die Hauptfigur so allgemein heißt, der Auserwählte, der Lichtbringer, der kann dann zu einem gewissen Punkt reisen, aber... Das ist quasi die Zeitstrahlabknicktheorie von Back to the Future 2 nur ein bisschen besser, weil er reist quasi zu einem Punkt zurück, wo, also kurz bevor der Zeitstrahl quasi in die schlechte...
Genau, kurz vor der Zerstörung des Weltenbaums.
Kurz vor der Zerstörung des Weltenbaums, da reist er hin zurück und hat die Chance, das zu verhindern. aber er hat halt nur eine Chance. Und wenn es nicht klappt, dann hat er Pech gehabt. Mit anderen Worten, er formt damit einen neuen Zeitstrahl. Ja. Aha. Und dann bleibt er da aber auch. Also es ist nicht so, er reist zurück, ändert es und reist dann wieder in seine Zeit. Das ist ja Schwachsinn. Das geht ja nicht. Das ist ja, sowas funktioniert ja nicht. Deswegen, er reist zurück und bleibt dann da. Und so ist es ja dann auch.
Und dann gibt es dann da zwei Luminaries?
Ja, das ist halt...
Nee, in der alten Vergangenheit, ja, er reist ja quasi in seinen Körper zurück zu der
ja,
Zeit.
Genau. Sie sagt ja, er reist ja in sich selbst, also quasi mit dem Wissen von dem anderen Zeitstrahl reist er in sich selbst zurück, genau sowas. Und sowas ist dann, deswegen ist es halt immer scheiße, sowas mit Zeitreisen zu machen, weil das ist dann, da ist immer irgendwas so, aber hier, wie gesagt, ich konnte mich noch drauf einlassen, weil es nicht so ultra-paradoxon-mäßig ist.
Aber war nicht zu Beginn des Spiels schon was mit der Zeitreise, dass wir da durchlaufen, ganz am Anfang denn? Und dann irgendwie wegteleportiert werden?
Hä, hey, was?
Also es ist ganz am Anfang so, irgendwie bei weiß nicht, 5-6 Stunden oder so, das war auf jeden Fall noch während der Demo, die es auf der Switch gibt. Da hatte ich das schon erlebt. Da bist du einmal wieder in deinem Anfangsdorf und siehst, wie da schon alles zerstört ist. Und das ist halt wie so ein, da ist halt auch so ein Filter drüber gelegt, der nicht aussieht wie eine normale Rückblende, sondern irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Dimensionsverschiebeding oder so.
Aber war das nicht ein Traum? Ich weiß es aber halt auch nicht mehr. Das ist 2 Jahre her, dass ich das gespielt habe.
Ja, und da dachte ich halt noch, boah, cool, jetzt kommt hier noch irgendwie was mit so verschiedenen Zeitlinien und so. Und dann wird es halt einfach den Rest des Spiels, bis du quasi nach den Credits weiterspielst, wird es halt nicht mehr aufgegriffen.
Genau, das meine ich. Das hat mich so gestört. Ja. Ich habe mich dann zurückerinnert und dachte dann irgendwann so nach 70 Stunden, okay, hey, aber warte mal, bin ich nicht in diese Welt gekommen durch eine Zeitreise? Was ist jetzt damit?
Hä? Also so habe ich das jetzt nicht verstanden. Aber wie gesagt, ich kann mich auch nicht mehr so ganz daran erinnern. Es klingt für mich eher so nach Foreshadowing, dass halt der Baltenbaum kaputt geht.
Also Zeitreisen sind doof und auch hier gerade, wenn man die Auflösung der Zeitreise in den Postgame-Content packt, wie doof ist das? Das gehört doch zur Main-Story.
Ja, das
finde
ich auch eher unglücklich gelöst, ja.
Ja, aber wollen wir da jetzt schon drüber reden, oder?
Nee, zuerst machen wir hier mal weiter.
Ist okay, ja, machen wir weiter.
Ja, behalte den Gedanken oder schreib's hier unten rein. Jetzt möchte ich zuerst, wenn wir noch bei Simpler Story waren, eben schnell die Frage beantworten, war das jetzt vielleicht eines der letzten klassischen JRPGs? Wir wissen, mit Final Fantasy sieht es seit wahrscheinlich nach Teil 13 eher ein bisschen, ich sag mal, düster aus. Ich neige dazu, die Frage vielleicht mit Ja zu beantworten.
Nein, ich würde die Frage mit Nein beantworten, weil ich eher das Gefühl habe, dass es jetzt wieder in diese, oder beziehungsweise, dass sich das Genre wieder zu seinen alten Stärken zurückbesinnt.
Weil sich das weltweit so wunderbar verkauft hat.
Naja, aber Persona 5 hat sich zum Beispiel weltweit ganz wunderbar verkauft und das hat auch Rundenkampfsystem.
Ja, aber das ist ja überhaupt nicht klassisch. Ich habe das neulich gerade gespielt, vorgestern oder so. Und das ist ja alles andere als klassisch. Das ist einfach irgendwie speziell gezeichnete Japano-Weirdness. Das hat für mich nichts mit klassischem
JRPG. Ja, aber das ist doch voll geil. Das ist doch voll geil. Speziell
ja,
gezeichnete
Ja, aber klassisches JRPG ist, ich wache auf, ich bin der krasse Held. Ich bekomme ziemlich bald eine Viererparty. Von der Viererparty ist eine davon die Tochter des Königs und das ist die super schüchterne Heilerin. Und mit denen laufe ich dann umher und bekämpfe, nachdem ich ungefähr 3 verschiedenfarbige Kristalle eingesammelt habe, irgendeinen komischen Superboss.
Ah, naja, und allerspätestens Dragon Quest 12 wird dann wieder genau das.
Ja, aber mal kurz mal
das ist ja, guck mal, das ist ja genau das Schöne an der Reihe, dass nicht. Du dich drauf verlassen kannst, gleich, du kannst dich drauf verlassen, dass der nächste Teil dann genau das haben wird.
Ja, ich hoff's ja.
Ja, was ich sagen wollte ist, was ich jetzt auch sagen werde, ist, dass ja zum Beispiel in letzter Zeit sowas rausgekommen ist wie I Am Setsuna oder Lost Sphere oder Bravely Default und sowas und die finde ich auch sehr, sehr klassisch. Also alleine schon dadurch, dass du quasi diese Oberweltkarte hast, wo du dann irgendwann mit deinem Schiff rumfliegst und mit dem Schiff rumfährst, mit einem Luftschiff noch hast und sowas. Und da gibt's auch immer Rundenkämpfe und da bist du auch irgendwie der Auserwählte und hast dann die Königstochter als Freundin und musst halt die Welt retten und so. Aber das sind, glaube ich, eher Nischentitel, die wir jetzt dank Zeiten des Internets und sowas einfach besser präsentiert bekommen. Und ich weiß nicht, ob die wirklich erfolgreich werden, so wie in Final Fantasy. Aber diese Spiele an sich, die kommen wieder, glaube ich. Beziehungsweise haben ihre Lücke gefunden und sind da jetzt auch im Markt verfügbar. So, das finde ich auch ganz gut eigentlich.
Ja, vor allen Dingen gibt es ja auch einige Indie-Sachen, die so ein bisschen in die Richtung wieder gehen. Und wir haben halt so ein bisschen das Problem, dass es eben viele von diesen älteren Serien, die auf der PlayStation 1 oder PlayStation 2 noch ganz geil waren, wie zum Beispiel Breath of Fire, Suikoden oder auch Wild Arms, die gibt es halt alle nicht mehr. Und das ist eben genau das, was so ein bisschen fehlt, weil die waren eigentlich auch alle klassisch und vor allen Dingen, die waren auch nicht von Square Enix. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Macht von Square Enix, weil Dragon Quest und Final Fantasy ist von Square Enix und ja, hat Square Enix irgendwann gesagt, naja, machen wir die Tokyo RPG Factory. Die müssen es dann richten mit den klassischen Sachen. Es trifft leider auch nur bedingt zu. Aber ich glaube nicht, dass das Letzte ist. Das wird, es kommt auch eh alles wieder. Und wir haben halt jetzt lange drauf warten müssen, aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge. Das Genre hat sich halt insgesamt so ein bisschen diversifiziert, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Dass halt eben jetzt sowas wie Persona und so auch hier da ist. Was eigentlich nur, nee, vergiss es.
Aber ich glaube, wir können sagen, dass Dragon Quest vielleicht die letzte klassische JRPG-Reihe ist.
Ja, also wir können sicher sagen, dass Dragon Quest 11 sehr klassisch ist. Wir haben den namenlosen Helden, der irgendwie aus dem Nichts kommt. Wir haben die farbigen Kristalle in Form der farbigen Dragon Balls. Mhm. Wir haben wieder die schüchterne weibliche Heilerin. Wir haben Verbindungen zur Königsfamilie. Wir haben den Oberbösewicht, der die Welt zerstören will. Und den Bösewicht hinter dem Bösewicht. Und wir haben also alles, was dazugehört. Aufleveln, zaubern etc.
Es gibt nur eine Sache, die mir so ein bisschen zu denken gibt. Weil jeder Hauptteil von Dragon Quest wurde eigentlich immer vom selben Team gemacht. Das war immer dieser, wie heißt er denn, Yuji Horii, der Schreiber und Game Designer. Dann Akira Toriyama, der die Figuren designt hat. Und eben der Komponist, zu dem wir dann später noch ein bisschen was zu sagen haben. Und die waren an jedem Teil beteiligt. Das ist ja bei ganz vielen anderen Serien nicht so. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ja, was ist denn, wenn da mal einer in Rouge, also beim der Komponist, der sollte am besten so schnell wie es geht verschwinden.
Ja, aber, ins Gefängnis.
zum Beispiel. Aber was ist denn, wenn jetzt mal Yuji Horii, also der Game Designer, was ist denn, wenn der halt mal in Ruhestand geht, mindestens? Ja? Ich meine, Character Design, es gibt ja auch Dragon Quest Builders und ganz viele Spin-Offs, da hat ja jetzt nicht Akira Toriyama jeden gezeichnet, dass, ich sag mal, das kann man ja noch kopieren, wahrscheinlich, diesen Stil. Aber wenn jetzt der Game Designer und Storyschreiber nicht mehr aktiv ist, da ist dann halt so die Frage, was passiert dann? Wird dann die Qualität gehalten? Oder wird sich die Serie dann doch in eine andere Richtung entwickeln? Das wissen wir halt alles nicht, weil die sind ja jetzt mittlerweile auch, wenn wir jetzt überlegen, hier Dragon Quest über 30 Jahre alt und die werden wahrscheinlich bald in den Ruhestand gehen. Ich meine, weiß man nicht, ne?
Ja, so viele Dragon Quests kommen ja dann auch nicht raus. Das heißt, das war jetzt wahrscheinlich ungefähr das letzte oder vielleicht zweitletzte mit der klassischen Besetzung.
Wahrscheinlich, ja. Wenn das jetzt wieder so lang dauert, oder beziehungsweise habe ich eh das Gefühl, dass so ziemlich alle, ich sag mal in Anführungsstrichen, AAA-Titel brauchen ja immer länger, um fertig zu werden. Was meiner Meinung nach eher daran liegt, dass die Grafikansprüche immer weiter wachsen. Ich denke, dass da der größte Aufwand reinfließt. Deswegen wäre es eigentlich mal geil, wenn man mal, ich meine, wenn man sich mal anschaut, die klassischen Dragon Quests oder sagen wir mal alten, wie auch die Feind, beziehungsweise alles auf dem Super Nintendo und auf dem Nintendo, das waren ja dann vom Prinzip her Baukästen und dann wurde einfach immer so ein bisschen was verbessert und eine neue Story geschrieben.
Ja.
Und ich habe so dieses Gefühl, dass es diese Baukästen nicht mehr so gibt. Und das wäre aber gerade im Fall von so JRPGs, wäre es eigentlich ganz nett, wenn es das geben würde, weil sonst nimmt das halt eben so unfassbar krasse Entwicklungsausmaße an. Man sieht es ja an anderen westlichen Rollenspielen, die grafikintensiv sind, wie zum Beispiel Witcher oder anderen Reihen. Die brauchen ja ewig, bis die fertig sind.
Und sowas eher Klassisches, was die Grafik betrifft, kann ja funktionieren beziehungsweise schick gelöst sein. Jüngst bei Octopath Traveler haben wir ja das gesehen. Das sah ja eigentlich ganz hübsch aus so.
Ja, aber wissen wir denn da, wie lange das in Entwicklung war? Also, weil das kann ja auch sein, dass es irgendwie seit 100 Jahren in Planung ist und dann einfach nur ein Jahr vor Veröffentlichung angekündigt wurde.
Stimmt.
Aber wobei, wahrscheinlich wird es da schon auch einfacher sein, das zu machen, weil das sind ja im Grunde alles Ja, nee, Sprites an sich sind es ja nicht, es ist ja schon irgendwie so ein bisschen 3D, aber es ist halt nicht so groß mit Animationen und sowas.
Ja, stimmt. Was an Dragon Quest 11 nicht so klassisch ist, was ich aber begrüße, ist, wir haben im Vergleich zu ganz alten JRPGs hier doch so ein paar Komfort-Features. Entsprechend will ich hier kurz die Frage in den Ring werfen, hat, wenn überhaupt, Dragon Quest 11 ein gesundes Maß an Komfort-Features getroffen?
Also wir haben damals schon in der PS4-Version vieles gefunden, was wir als angenehmer empfunden haben, wie zum Beispiel das Autosave. Das ist etwas, was gerade in JRPGs eigentlich gar nicht so, also wie gesagt, ich bin halt damit aufgewachsen, dass man wirklich zum Speicherpunkt oder zum Hotel in, was auch immer gehen muss und muss dann da speichern. Und alleine ein Autosave kann da schon, oder beziehungsweise noch besser klug gesetzte Autosaves, kann da schon viel bewirken. Und da sind ganz viele eben so Kleinigkeiten, die das alles ein bisschen einfacher machen. Aber auf der Switch gibt es ja noch mehr Komfortfunktionen.
Genau. Ich habe hier so eine kleine Übersicht gepostet unten drunter. Weiß nicht, wollen wir die jetzt besprechen oder einfach dann, wenn wir über die Switch-Version reden?
Ich glaube, die nehmen wir nachher.
Sonst, also Stefan, ich weiß nicht, wie es dir beim Spielen ging, aber hast du denn da gemerkt, dass du an manchen Stellen dachtest, ja, das könnten sie jetzt schon noch besser machen oder das ist schon ein bisschen nervig und dann war das jetzt in der Switch-Version einfach drin? Oder hast du das, beziehungsweise hast du dich überhaupt damit beschäftigt, was da jetzt an zusätzlichen Komfort noch zugekommen ist?
Also ich weiß, dass es halt in der Switch-Version vor allen Dingen auch wieder ein Kampfvorspulen-Feature gibt. Und ich kann halt gar nicht so genau sagen, ob ich das vermisse, weil als ich es auf der PS4 gespielt habe, kam es mir nicht zu langsam vor. Ich meine, das ist vielleicht interessant, wenn du Auto-Battle anmachst, beziehungsweise es gibt Sachen, wo ich dachte, das sind neue Komfortfunktionen, wie zum Beispiel, dass man ins Menü gehen kann und sagen kann, ja, alles voll heilen oder Smart Healing. Und das gibt es aber schon seit Teil 3 oder so.
Ah, echt?
Ja?
Ach was.
Ja, ja, das gibt's schon mega lang. Das ist total, siehste, ja. Das ist total krass. Oder was war denn noch? Das mit dem Auto-Battle. Das ist, glaube ich, schon seit Teil 1 so.
Och, wie geil.
Aha, krass.
Das Auto-Battle hat mir in dem Spiel jetzt auch sehr gut gefallen. Gerade, weil du ja verschiedene Kampfstile auch einfach einstellen kannst.
Habe ich nie benutzt. Ich traue den nicht.
Also zumindest das Dragon Quest 1, was ich gespielt habe, da konnte man dann auch sagen, Auto. Weiß allerdings nicht, ob das in der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Version auch schon so gewesen ist. Aber es kann sein, dass das sich so weiterentwickelt hat mit, ja, Auto-Battle und dann irgendwann später, dass man dann aussuchen kann, wie die kämpfen sollen.
Ja.
Und du kannst ja dann auch einstellen, welche Figur kämpft automatisch, welche Figur willst du komplett selbst bedienen und
genau, ja.
Und diese ganzen Sachen, die sind alle schon voll alt. Das ist total verrückt. Ich habe nämlich auch gedacht, ja, das ist doch voll geil, dass man hier jetzt einfach auf Knopfdruck sagen kann, ja, heil die doch bitte am sinnvollsten mit Magie und nicht einfach volles Rohr drauf oder, ja, okay, ja, genau. Du machst jetzt nur die stärksten Angriffszauber und halt eben dieses Fight Wisely, dass das, und dann kämpfen die, also wenn man Fight Wisely im Autokampf auswählt, dann kämpfen die schon sehr, sehr nah an dem, wie ich es manuell eingeben würde.
Okay. Ja.
Aber diese ganzen Features gibt's schon vor lange.
Hätte ich das mal probieren sollen. Es gibt aber nichtsdestotrotz auch so zwei, drei Dinge, die ich noch ein bisschen mühsam fand. Das eine, jeder Charakter hat ein Inventar und dann gibt's noch ein gemeinsames. Im Kampf kann aber jeder nur auf sein eigenes zugreifen, nicht aufs gemeinsame. Das heißt, man muss jeweils aus dem gemeinsamen Items nehmen und die wieder individuell auf die Charaktere verteilen, dass zum Beispiel jeder irgendwelche HP-Auffüllmedizin hat oder MP-Auffülltränke. Das fand ich mühsam. Ich hätte lieber einfach ein Inventar gehabt, auf das dann jeder zugreifen kann, Final Fantasy-mäßig zum Beispiel.
Es hat mich nicht so wirklich gestört, aber es ist natürlich saudumm. Und da ist halt so die Frage, ist das jetzt aus Traditionsgründen übernommen worden? Und wenn ja, dann wieder ein Beweis, Traditionen müssen vernichtet werden.
Also bei mir hat es einfach dazu geführt, dass keiner irgendwas im eigenen Inventar hatte und ich in den Kämpfen einfach null Items benutzt habe. Weil ich hab's, manchmal ist halt jemand gestorben und ich hatte niemanden mehr zum Wiederbeleben. Dann war es halt ein sehr spannender Kampf, aber meistens habe ich mich einfach nur darüber geärgert, dass ich dann halt nicht irgendwie noch schnell Mana-Refill machen konnte oder so und deswegen, das war super dämlich. Aber andererseits, die meisten normalen Kämpfe, da hatte ich es auch gar nicht nötig. Also da habe ich halt Auto-Battle gemacht und gesagt, ja, fight wisely und dann ging's. Und ja, dann mit der Vorspulen-Funktion ging es halt noch schneller, das war schon sehr angenehm.
Okay, Wiederbeleben ist auch gerade so ein gutes Stichwort. Das fand ich auch mühsam, ist vielleicht auch so eine Dragon Quest Geschichte. Das geht erst relativ spät gut, am Anfang muss man zur Kirche rennen und da einen gegen Geld wiederbeleben. Oder man nutzt eines dieser super seltenen Wiederbelebungs-Items. Wiederbelebungszauber bekommt man erst sehr spät und dann zuerst auch so einen dummen, der nur irgendwie eine 50% Wahrscheinlichkeit hat, dass es funktioniert. Das heißt, im wichtigsten Moment, wo man den Zauber im Kampf bräuchte, riskiert man noch, dass der in die Hose geht. Sau dumm. Und erst später kommt dann der normale, der immer funktioniert.
Aber da lustige Anekdote dazu, der letzte Endboss vom normalen Spiel, das sind halt auch irgendwie zwei Gegner und die können sich auch gegenseitig wiederbeleben. Und da kann es auch passieren, dass es nicht funktioniert, weil es nur 50% Chance hat. Und deswegen habe ich den besiegen können.
Cool. Bei mir hat der eine gar nicht probiert, den anderen zu beleben, merke ich gerade.
Ja, vielleicht hast du die in einer anderen Reihenfolge getötet, ich weiß es nicht. Jedenfalls waren bei mir alle Leute tot. Ich hatte noch einen Kämpfer. Und dann hat der Gegner halt dann den Wiederbelebungsding gemacht, es hat verfehlt, er hat mich nochmal angegriffen, es hat verfehlt. Und dann konnte ich mit meinem letzten Schlag mit 3 HP oder so den Gegner noch töten und das war sehr, sehr schön.
Ultimativ dramatisch.
Ja.
Ja, Traditionen müssen vernichtet werden, ich weiß. Aber es gibt ja auch Bunche, die kann man behalten. Beziehungsweise man muss sie ja nicht vielleicht einreißen, aber man sollte sie mindestens modifizieren und ein bisschen erneuern.
Und was wolltest du eben noch sagen?
Ja, das. Nicht, dass hier wieder einer denkt, ja, er sagt hier, Traditionen müssen vernichtet werden, aber Rundenkämpfe will er trotzdem haben.
Okay.
Man kann das ja trotzdem verbessern und erweitern und anpassen und so weiter.
Wenn du schon vernichten möchtest, es gibt ein paar unnötige Dinge, die ich in dem Spiel festgestellt habe, die man zum Beispiel vernichten könnte.
Na, du alter Zerstörer.
Zum Beispiel gibt's da offenbar mega unnütze Dialogoptionen. Möpo, ich glaube, sind die auch aufgefallen.
Das ist aber jetzt nicht nur Dragon Quest. Das ist immer bei Dialogoptionen in JRPGs und nicht nur in JRPGs, sondern immer wenn ich was spiele, egal welche Genre, und es gibt Dialogoptionen, dann ist es doch meistens eher unnötig. Und wenn du dann nicht die Dialogoption wählst, die quasi das Spiel vorantreibt, dann bist du ja in einem Loop gefangen. Ja, aber bist du dir auch wirklich sicher? Also ich habe das nicht nur bei Dragon Quest erlebt.
Aber das
ist ein bisschen doof,
dass
es. Ja, warum macht man das?
Warum macht man es dann überhaupt?
Ja,
warum
ich weiß.
Kommt dann die Abfrage nochmal danach?
Ist das Pseudo-Immersion für all die super Netten, die dann immer am Anfang gleich die Option wählen, die der Spieleentwickler wollte und dann wählt man die und denkt, oh, ich habe hier voll Einfluss aufs Spiel?
Vermutlich ist das das, ich weiß es auch nicht.
Also sie könnten ja einfach dich Nein sagen lassen, dann wirst du halt von der Party überzeugt, ja, wir machen das trotzdem und dann geht's trotzdem weiter. Aber nein, du läufst nochmal in die Frage rein, bis du wirklich selber aktiv Ja sagst.
Ja, ich weiß, man könnte es halt auch einfach mit einem anderen Dialogverlauf machen und eigentlich läuft es dann trotzdem drauf raus. Ich weiß. Keine Ahnung, warum das so ist.
Oder man lässt halt die Frage einfach komplett raus.
Ja.
Keine Ahnung, ist wahrscheinlich auch der Tradition geschuldet. Ich weiß es nicht.
Man könnte es auch smarter verstecken, wenn man schon so betrügen will. Naja. Dann, was wirklich, aber so wirklich unnötig ist, ist, dass man den Kampfmodus umstellen kann von wirklich klassisch, wir stehen nebeneinander und kämpfen in Runden, zu wir laufen so Tales of-mäßig 3D in einem Kampfareal umher. Weil es hat keinen Einfluss. Die Reihenfolge der Angriffe, die ist genau gleich. Und welcher Angriff wie hittet, meine ich, ist auch genau gleich. Also es geht da um AOE-Attacks oder Angriffe gegen Einzelne oder so. Das ist, meine ich, alles genau gleich.
Ich habe auch keine Ahnung, warum sie das eingebaut haben. Es ist wirklich völlig sinnlos. Es macht keinen Sinn. Du stellst dich hinter eine Figur, du würdest denken, jetzt ja, haust du ihm schön in den Rücken, kriegst du extra Schaden. Ist nicht so. Es ist, keine Ahnung, rein kosmetisch. Vor allen Dingen, wer benutzt das? Also jeder, also zumindest hier im Westen, ich habe das einmal ausprobiert, festgestellt, dass es sinnlos ist und dann halt einfach nicht mehr benutzt.
Also ich hatte es halt die ganze Zeit an, aber ich habe halt auch immer Autobattle gemacht und habe mich dann einfach quasi meine Daumen damit beschäftigt, dass ich in den Kämpfen halt rumgelaufen bin.
Ja, aber der Witz ist, wenn du ja Autobattle machst, dann laufen die ja auch nicht rum.
Ja, das ist ja auch witzig. Also ja, es bringt halt nichts, aber es ist halt eine nette Beschäftigung. Dafür habe ich es genutzt, aber den Vorteil irgendwie dadurch. Ja, weißt du, es ist halt so Däumchen drehen, weißt du, du hast die Hände ja eh auf dem Analog.
Oh Mann, ey. Ja, dann kannst du auch gleich selbst kämpfen. Ja, du machst Autobattle, nee, aber damit du was zu tun hast, lässt du sie dann rumlaufen.
Also da war ich schon ein bisschen enttäuscht. Anfangs dachte ich, vielleicht haben sie ja zwei Kampfsysteme hier eingebaut, so ein bisschen ähnlich, wie wir es beim Final Fantasy VII Remake sehen werden, irgendwie vielleicht. Aber nein, es ist einfach wirklich nur, ich weiß nicht, Kosmetik, ja.
Ja.
So, jetzt neben viel Lachen kommen wir vielleicht zu was ein bisschen Ernsterem. Und zwar möchte ich die Frage in den Raum werfen, wie verwerflich ist die Charakterdarstellung unseres Partymitgliedes Silvando? Bevor ich da meinen Punkt zu reingebe, möchte ich mal hören, was ihr zu sagen habt.
Möpper, willst du anfangen?
Ja, ich kenne ja deine Meinung schon, ich habe ja eure Folge gehört.
Na, ich weiß nicht, ich habe ja noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, deswegen will ich erstmal wissen, was du zu
sagen hast. Okay, also kurze Erklärung, da ist ja ein sehr extrovertierter und quirliger Charakter, um es mal neutral irgendwie und ohne das Wort in den Mund zu nehmen, was uns allen auf der Zunge liegt.
Ja. Also er wird sehr schwul dargestellt.
Oh.
Ja, das ist halt die Frage.
Also man weiß nicht, ob er es ist, aber mir wird er ziemlich klar so präsentiert, als wenn er es wäre.
Naja, er wird halt so präsentiert, wie sich ein Konservativer sowas vorstellen würde.
Ja, also genau, ein bisschen tuntig.
Ja, schon. Es ist halt schwierig, aber ja. Wie Stefan schon sagt, wie jemand, der sich einen typisch Schwulen vorstellt. Also nicht jemand, sondern halt. Ach, es ist halt schwierig.
Das Problem ist, dass er halt eigentlich eher lächerlich dargestellt wird, aber auch nicht so hundertprozentig lächerlich, und das ist halt eigentlich scheiße. Also, weil er wird ja nicht inkludiert. Er wird zwar nicht ausgestoßen und irgendwie fertig gemacht, und schlussendlich wird er ja von seinem Vater auch, was das angeht, akzeptiert, und der Vater sagt ja dann, hey, du hast doch gesagt, du willst das Lächeln in die Welt bringen. Hast du das geschafft? Genau. Das ist doch die Aufgabe eines Ritters. Ultimativ hätte man ja gedacht, okay, der geht jetzt zu dem Vater und der Vater sagt dann, hey, du benimmst dich aber wie eine Frau, ne? Das ist eigentlich ganz schön scheiße. Das hätte man ja gedacht, aber das passiert ja nicht, sondern er sagt ja, hey, wenn du ein Ritter sein willst, dann sei doch bitte so. Und dann, das hat das für mich so ein bisschen gerettet, aber das ist so, das ist halt eine Darstellung, wie man das, wie halt jemand, der sich damit nicht auskennt, der damit nichts zu tun hat, wie der sich jemand vorstellt, der so ist. Mhm. Und so halb lächerlich schreibt und eigentlich, also je länger ich darüber nachdenke, umso weniger gefällt mir das. Und ich warte halt einfach auf den Tag, dass wirklich mal das inkludiert wird und dass es eben eine Selbstverständlichkeit ist, dass jemand so ist und eben nicht so überzogen so dargestellt wird.
Ja, wobei ja im Spiel selber haben ja bis auf den Vater irgendwie auch niemand großen Hehl draus gemacht, oder?
Ja, ich weiß. Deswegen,
das finde ich halt eigentlich dann auch wieder gut.
Ja, eben. Das ist ja so, deswegen bin ich ja immer manchmal so ein bisschen zwiegespalten, weil von seiner Umwelt wird er ja dann trotzdem irgendwie akzeptiert. Aber er wird halt einfach nicht sinnvoll dargestellt. Das ist doch bescheuert. Also warum muss man den, wenn das doch so ist, ja, warum wird er dann nicht ein bisschen echter oder natürlicher geschrieben? Also weil das ist ja schon, teilweise ist es ja lächerlich, wie der sich verhält.
Ja, ich verstehe es. Ja,
allein schon, dass er alle mit Darling immer anspricht und seine Truppe dann da die Soldiers of Smile sind.
Ja.
Ich finde es halt irgendwie schon gut, dass im Spiel einfach das gar nicht so hinterfragt wird, dass er so ist oder irgendwie drauf eingegangen wird. Aber andererseits frage ich mich dann auch, warum haben sie es denn überhaupt so gemacht? Also da hätte man irgendwie mehr rausmachen können, ja. Das ist es wahrscheinlich.
Ich sehe da so ein bisschen zwei Ebenen. Einmal die Perspektive der Charaktere im Spiel und einmal die mutmaßliche Perspektive der Entwickler oder die Personen außen. Er wird im Spiel von eigentlich allen sehr geschätzt. Er wird ja teilweise wirklich schon verehrt. Er hat ja da ein eigenes Following, so eine ganze Truppe, die ihn da verehrt und ihm nachrennt.
Die verhalten sich ja aber auch bescheuert.
Ja.
Die verhalten sich doch auch total lächerlich und überzeichnend.
Aber dass er bescheuert ist, das denkst nur du, der vorm Fernseher hockt. Im Spiel selber kommt ja nie jemand und sagt, hey, du bist mega tuntig, du bist mega bescheuert.
Genau.
Im Spiel wird das nie so genau gesagt. Der Einzige, der denkt, da ist was komisch, ist der, der vorm Screen sitzt. Und da sehe ich so die Trennung. Ich glaube, im Spiel macht sich niemand über ihn lustig, aber ich glaube, die Idee ist, dass sich der außen am Screen über den lustig macht oder den komisch findet. Und
ja,
da liegt für mich
doof, der
Hund begraben.
Ja, aber dann finden ja die echten Menschen das, weißt du, es ist ja dann quasi falsch rum.
Richtig, ich mache den Vorwurf eigentlich dem Entwickler, der hier einen Schwulen lächerlich darstellen wollte, aber das dann doch nicht so krass durchziehen wollte, dass er ihn auch im Spiel vor den anderen NPCs als nicht akzeptiert und lächerlich darstellen will, sondern einfach auf diese vierte Wand beschränkt.
Ah, ja, dass er dann quasi sagen kann, ja, wieso, der ist doch gar nicht so dargestellt, das sieht eher nur so.
Genau, das bist ja du, der das denkt. Schau mal im Spiel, das ist der beliebteste Charakter von allen. Ich bin hier voll inklusiv. Ich habe hier den so geschrieben, dass der mega akzeptiert wird. Was denkst denn du? Du bist ja selber homophob.
Hm.
Das ist so eine mögliche Interpretation.
Ich meine, wir sind halt auch nicht in der japanischen Kultur so drin. Ja.
Ich glaube, einfach ein bisschen weirder sein ist in Japan ja... Darf ich jetzt sagen, ein bisschen alltäglicher als bei uns? Also wenn du in Japan irgendein lustiges Kostüm anhast und komische Haarfarben hast, dann ist das da vielleicht ein bisschen weniger spektakulär als vielleicht hier. Aber auch damit kann man sich nicht ganz rausreden.
Also ich finde es problematisch.
Ja, problematisch ist es, aber problematisch ist so, das kennen wir Juristen immer, ja, problematisch, das ist immer so die Weichei-Ausrede für, ich getraue mich nicht zu sagen, dass es scheiße ist.
Ja, okay, dann, ich finde es scheiße.
Okay.
Ultimativ finde ich es jetzt eigentlich scheiße. Als wir drüber geredet haben in der Folge, war ich halt auch noch so ein bisschen zwiegespalten, aber jetzt finde ich es scheiße.
Ja.
Ich finde es vor allen Dingen halt auch scheiße, dass sich keiner von denen traut, außer zum Beispiel BioWare, die ganz offen homosexuelle Partnerschaften eingehen lassen. Das finde ich total bescheuert, weil warum existiert diese Figur dann so, wie sie da ist? Das ist einfach scheiße.
Ja, ich sehe das Problem. Wobei Partnerschaft ist ja gar kein Thema hier in Dragon Quest 11. Also es gibt ja keine Love Story.
Stimmt, ja. Wobei doch ganz am Ende, im True Ending, kommt dann raus, dass der Held seine Gemma geheiratet hat.
Okay.
Das wird aber auch nur so erzählt. Also ja, hier, oh toll, dass du endlich geheiratet hast und die Hochzeit war ja auch so schön, aber als Spieler selber kriegt man davon gar nichts mit. Das erfährt man auch nur, wenn man mit einem bestimmten NPC redet oder mit mehreren. Also
okay.
Ist komplett optional, diese Info.
Ich habe schon wie oft gesagt, ich wiederhole mich aber gerne, das ist auch einer der Probleme, die ich mit Final Fantasy 15 habe. Weil warum werden die so dargestellt und ultimativ wird dann aber nichts draus gemacht? Ich finde es nämlich voll doof. Ich hätte es super gefunden, wenn zum Beispiel Ignis und Prompto dann halt auch wirklich mal sagen, hey, wir sind jetzt hier zusammen. Aber es wird halt nicht gemacht, weil das, entweder trauen sie sich nicht, ich weiß es auch nicht, aber mich stört das irgendwie schon fast, dass es eben nicht so ist.
Also mit Gemma im Spiel wird ja überhaupt mega wenig gemacht. Man spürt da am Anfang schon, die findet den irgendwie toll, er ist natürlich voll passiv, aber dann wird das dann auch ziemlich liegen gelassen, eben bis offenbar zum True Ending, was dann auch wieder mega spät ist. Dann schlage ich hier vor, gehen wir zu einer... Ja, vielleicht wieder ein bisschen seichteren Frage. Pacing. Habt ihr das Gefühl, dass Dragon Quest über, ja, ich würde sagen, schon so um die 70 Stunden bis zum ersten Ending ein bisschen gestreckt ist?
Das hatten wir eben schon so ein bisschen besprochen. Es gibt einfach zu viele Ortschaften. Es hätte für mich wahrscheinlich auch funktioniert, wenn ich statt 10 Städte nur 5 bereist hätte.
Ja.
Und da dann irgendwie ein bisschen mehr Verbindung zu gehabt habe. Weil so bin ich halt irgendwie zu einer Stadt hingegangen, war dann da irgendwie 1-2 Stunden beschäftigt, weil ich mit den Leuten gesprochen habe, weil ich dann da den großen Obermufti besiegt habe, der das Problem da gerade darstellt, dann bin ich halt weitergegangen.
Ja.
Und dann, wie Stefan schon richtig sagt, kommt man da hin, alles ist kaputt und das ist ein scheiß Gefühl, ja. Aber das war mir insgesamt einfach zu lang. Also das hätte für mich auch mit der Hälfte getan. Behaupte ich mal einfach so.
Ich habe es für mich etwas so festgelegt, man macht ja in der Main Story von allem alles so mehrfach. Und entsprechend von allem ein bisschen weniger wäre dann für mich das perfekte Maß gewesen. Such 2 Dragon Balls weniger, besuch 1-2 Städte weniger, such nach dem zerstörten Baum einen Charakter weniger, sowas. Dann wäre das Pacing ein bisschen zügiger. Klar, der Umfang wäre auch weniger. Klar, vielleicht ein paar Side-Stories, Backstories weniger. Okay.
Wobei, da muss ich sagen, bei der Switch-Version hast du nach der Zerstörung des Weltenbaums für fast alle Charaktere nochmal einzelne Stories.
Oh, die musst du uns nachher unbedingt in der Switch-Version erzählen, weil ich glaube, die fandest du gut und davon habe ich halt
genau
nichts mitbekommen. Ja.
Ja, das kann ich dann gerne nochmal machen.
die Probleme, die ich immer habe, wenn es zu wenig Ortschaften gibt, dann fühlt sich die Welt irgendwie immer so klein an. Und was ich halt nicht so ganz verstehe, ist, dass die dann zu jeder Ortschaft wirklich so ein Riesenproblem da rumbaldowern müssen. Sie können ja so viele Ortschaften machen, aber in jeder Ortschaft ist dann immer irgendwo der verfluchte Flaschengeist, der irgendwie irgendeinen Scheiß macht. Und da könnte man ja dann einfach bestimmte Ortschaften einfach ein bisschen kürzen. Aber nicht weniger Ortschaften machen, weil das finde ich vom Prinzip her schon in Ordnung.
Ja, von mir aus.
Ja, nein, also dann, da habe ich mich auch falsch ausgedrückt. Also weniger Ortschaften, wo du wirklich was machen musst. So meinte ich das, ja. Weil du hast schon recht, die Welt, die fühlt sich wirklich groß an. Und es ist ja auch die ganze Welt, die man bereist. Es ist ja nicht nur das eine Land, sage ich mal, was man sonst irgendwie klassischerweise vielleicht hat. Man bereist ja die ganze Welt. Und dann muss ich dir recht geben, wäre doof, wenn es da nur 5 Städte gäbe auf dem ganzen Globus da.
Und wäre ja auch mal erfrischend, wenn in so einem JRPG mal eine Stadt nicht zufälligerweise gerade von einem großen Bossgegner bedroht würde.
Ja, das ist auch sowas. Da muss ich auch immer sagen, dann vielleicht hätte man sich auch einfach mal ein bisschen geschicktere Probleme ausdenken können, die ultimativ nicht darauf rauslaufen. Naja, da ist dann doch wieder das große Echsenkönig in der Kanalisation, der hier das Grundwasser verseucht.
Ja. Oh, wir sind auf dem Schiff. Komisch, da kommt der komische Wassermonster-Gegner, den wir noch besiegen müssen.
Ich glaube, der Gegner ist auch Tradition, aber naja, was war, na.
Okay. Dann etwas, das vielleicht wieder hier ihr Postgame-Menschen mir beantworten könnt. Das Spiel heißt in der englischen Fassung mit vollem Namen Echoes of an Elusive Age. Das will ja irgendwas aussagen, ich weiß aber nicht was. Im Deutschen wird es dann dümmer, aber passender. Da heißt es einfach Streiter des Schicksals. Also der Titel, der passt ja zu jedem JRPG.
Aber die streiten sich doch gar nicht.
Aber jetzt erklärt mir, der englische Titel, also das Echo aus einer, ja, vergangener, irgendwie was nicht so greifbarer Zeit.
Schwer definierbar, oh ja.
Echo aus einer schwer definierbaren Zeit. Was hat das jetzt mit dem Spiel zu tun? Und wenn das schon im Titel ist, warum macht man das Zeitreise-Ding dann wieder in den Postgame-Content rein?
Ja, das mit dem Postgame-Content, ja, warum ist das da drin? Das finde ich ja genauso unpassend. Es ist ja genau das, es ist einmal diese Zeitreise, die man dann im Postgame dann halt macht. Und ultimativ bezieht es sich ja dann auch noch auf den ersten Teil und auch auf den dritten Teil. Weil es gibt dann in der letzten Endsequenz sieht man einmal so ganz kurz, wie dann einer so aufsteht und hat halt diese Rüstung vom ersten Teil an und guckt auf dieses Schloss. Und dann das allerletzte, das ist jetzt wirklich Hardcore-Spoiler, das allerletzte, was man in der letzten Endsequenz sieht, ist, dass man, das rafft man hier im Westen überhaupt nicht. Dann geht dann irgendwie die Frau, geht da die Treppe hoch und geht in ein Zimmer rein und sagt, hey, wach doch bitte auf. Und dann steht da Finn. Und diese Sequenz, das ist das Intro von Dragon Quest 3.
Sag uns bitte schön, wer ist der Finn?
Ja. Nee, der heißt nicht Finn, der heißt Erdrick. Also innerhalb des Spiels beziehen sie sich ja auch auf die Legende von Erdrick und dass der da mal alle besiegt hat. Das kommt ja sowieso ein bisschen öfter vor.
Also das war ja meine Vermutung, dass wir jetzt irgendwie das Echo sind aus der Elusive Time und diese Time ist eben die Time mit den anderen Helden, von denen wir ab und zu mal hören im Spiel.
Ja, genau. Um es einfach zu sagen, genau.
Okay.
Also eigentlich spielt Dragon Quest 11 zeitlich vor dem ersten Teil, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also es ist mindestens das Prequel für Teil 3.
Wir können uns darauf einigen, der Titel macht Sinn, wenn man alles komplett durchgespielt hat und Teil 1 und 3 auch durchgespielt hat. Ist also ziemlich Meta.
Naja, der Witz ist, dass Dragon Quest 3 zählt zu den beliebtesten Spielen, also insgesamt, nicht nur JRPGs, sondern zu den beliebtesten Spielen in Japan, laut einer Umfrage von Famitsu.
Also ich meine, Teil 3 ist das meistverkaufte Dragon Quest Spiel überhaupt.
Eben, und deswegen haben sie mit dem 11. Teil eben auch nochmal irgendwie Bezug darauf genommen. Das kapieren wir hier im Westen halt alle nicht, weil wir den dritten Teil nicht gespielt haben und auch keine so krasse emotionale Verbindung dazu haben, weil es den hier halt einfach noch nicht so lange gibt. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Das ist dasselbe wie die Disney versucht jetzt ganz krampfhaft irgendwie Star Wars in Asien zu etablieren, aber das funktioniert halt nicht so gut, weil die diese emotionale Bindung nicht haben.
Ja, okay, verstehe. Ja, ohne emotionale Bindung funktioniert das heute wahrscheinlich auch noch schlecht bei den Filmen. Aber sowieso. Wenn man 3 von 4 Dragon Quest Spielen in Japan verkauft, dann kann man den ja durchaus ruhig mal bringen.
Ja, ja, eben.
Gut, dann hätten wir die Frage ja eigentlich quasi geklärt und jetzt können wir wieder zu einem weniger schönen Thema kommen. Wir haben es anfangs mal angetönt. Es ist nicht nur so, dass die Musik die Schwäche des Spiels ist, sondern derjenige, der sie komponiert hat, hat auch eine Schwäche. Können wir kurz drauf eingehen, was uns an dem Herrn stören könnte?
Er ist halt ein Riesenarschloch, ne? Also.
Ja, aber warum? Also.
Ja, es hat ja mehrere Gründe.
Es hat mehrere Gründe.
Der bekannteste ist wahrscheinlich, dass er sich erstmal dafür eingesetzt hat, dass seine Musik nur als MIDI-File in die PS4-Version reinkommt. Und nicht als orchestrale Variante, was jetzt ja mit der Switch-Version zum Glück endlich aufgelöst wurde, was auch, glaube ich,
also
gut war.
Also gab's die noch nicht orchestral? Gab's die erst am PC und die haben sie dann noch aufgenommen und dann in die Switch reingemacht? Das wäre ja eine verständliche Erklärung.
Also sie haben halt gesagt, sie wollten das Spiel fertig machen, deswegen hat es keine japanische Sprachausgabe gekriegt und halt auch keinen orchestralen Soundtrack, weil sie das Spiel halt fertig machen wollten.
Okay, ja, dann ist das schade, aber ich kann es so gelten lassen, ist dann aber keine Ausrede dafür, dass das dann in der EU-Version nicht reingekommen ist.
Ja, aber diese...
Aber das ist ja nebensächlich eigentlich.
Ja,
jetzt.
Wollen wir den Namen von dem Hempel sagen?
Na klar.
Ja, Koichi Sugiyama heißt der gute Mann, der ist 88. Passt zu seiner Einstellung.
Wie passend, ja.
Ja, der hat halt einfach, der ist halt hardcore konservativ, unter Umständen wahrscheinlich sogar eher nationalistisch, weil er hat sich zum Beispiel negativ darüber geäußert, dass das, die japanischen Medien haben wohl kurz nach den ganzen Vorfällen von Fukushima haben das alles so ein bisschen negativ dargestellt, wie das Fahnen gehisst werden. Und er hat gesagt, hey, nein, wir müssen doch stolz auf unser Land sein. Wir müssen hier mal zu unserem Land stehen. Und da merkt man schon, wenn jemand so drauf ist, das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen. Und ja, es geht noch weiter. Er ist auch irgendwie anti-LGBT und ist dabei, hat zum Beispiel irgendeinem Minister zugestimmt, der gesagt hat, na, es gibt keinen Grund, LGBT-Education zu machen. Und er ist wohl auch, aber da kenne ich jetzt die Hintergründe nicht so ganz genau. Da würde ich tatsächlich drauf, es würde jetzt wahrscheinlich auch den Rahmen sprengen, das hier jetzt genau zu erklären. Und es gibt hier das sogenannte Nanjing Massacre. Und ja. Davon ist er ein Leugner. Alleine, wenn man schon hört, er leugnet ein Massaker von irgendwas, das ist halt nicht so gut, ne?
Ja, da gehen meistens ein bisschen die Alarmglocken an.
Entsprechend ist diese Person, ja, scheiße. Das ist halt so, wie wenn in Deutschland eine der Hauptpersonen von der AfD bei irgendeinem Spiel mitentwickeln würde, zum Beispiel. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob es in der Schweiz irgendwelche Analogien dazu gibt.
Mist. Sich überlegen. Also man wird sicher irgendwo einen ganz übel nationalistischen Kopf finden. So, die gibt's ja leider überall. Aber tut ja jetzt auch gerade nichts zur Sache.
Das Problem an der ganzen Sache ist, als ich das dann alles mal so angeschaut habe, war ich so überlegen, fuck ey, jetzt ist da so ein blöder Scheißkerl an was relativ Grundlegendem von dem Spiel beteiligt. Soll ich mir das Spiel überhaupt kaufen? Beziehungsweise ist dann halt alles nochmal ein bisschen hochgekocht, als dann Dragon Quest 11 eben erschienen ist und dadurch auch die neueren Medien von Internet und alles, kann man sowas ja auch viel leichter recherchieren.
Mhm.
Und dann war ich so überlegen, Mist, ey, fuck, wenn du dir das Spiel kaufst, unterstütze den ja auch in irgendeiner Art und Weise damit.
Und dann kam der Amazon Sale und dann dachtest du, okay, ich kauf's.
Nein, ich hab's ja zum Launch gekauft. So bedenklich oder so ungünstig, wie Silvando auch dargestellt wird er ja aber nicht wirklich, oder beziehungsweise LGBT wird er ja jetzt nicht wirklich negativ dargestellt im Sinne von, das ist scheiße, so darf man nicht sein. Und auch vieles andere, was in dem Spiel so gezeigt wird, spricht ja eher so gegen die Ideale von ihm. Und er hat ja jetzt auch nicht die Story geschrieben, sondern er hat halt in Anführungsstrichen nur die Musik gemacht. Und ich meine, auf der anderen Seite, ich meine, wir würden eigentlich gar nicht wissen wollen, bei wie vielen Spielen, die wir saugeil finden, was da für Leute mitgearbeitet haben, was die für Ansichten haben. Wenn wir das wüssten, dann würden wir wahrscheinlich gar nichts mehr spielen. Und ja. Auch keine Medien mehr konsumieren. Ich weiß, das ist jetzt wieder zu weit gesponnen, aber ich finde, es ist halt ein Unterschied, ob da jetzt eine Person scheiße ist, die nicht unbedingt zum Grundtonus des Spiels also schon jetzt von der Musik halt, aber so was da für Werte vermittelt werden, ob das jetzt eine Person ist oder ob da jetzt der Gründer und Spieleerfinder quasi Nazi ist, ist dann halt schon ein Unterschied.
Ja, verstehe ich. Ich meine, gerade heute, wo ein Spiel AAA von 350 Personen entwickelt wird, ist die Chance halt ziemlich groß, dass da einer dabei ist, den man nicht sympathisch finden würde.
Ja, das Problem an der Stelle sehe ich auch ein bisschen darin, dass sich, soweit ich es mitbekommen habe, Square Enix auch einfach sich dazu gar nicht geäußert hat. Also die müssen das ja auch wissen, was er für ein Typ ist und was das für einer ist. Und dass die dann nicht sagen, ja, sorry, aber das wollen wir nicht mehr, bei Dreamcast 12 wollen wir das jetzt nicht mehr haben. Ciao. Aber da kommt halt auch nichts. Und dann lassen die den einfach machen. Und das ist, finde ich, eigentlich schon fast genauso schlimm.
Ja, aber das ist halt immer Big Corporate Company. Die sind halt so. Die entscheiden sich irgendwie immer für das nicht so Gute.
Was mehr Geld gibt, klar.
Ja. Ja, und halt einfach. Plus, man weiß halt auch nicht, wenn das schon alter Hase in der Branche ist, ist das vielleicht auf die Musik bezogen auch wieder ein Name, der Einheiten verkauft, ne?
Ja, wobei es sicherlich auch Leute gibt, die dann doch sagen, ja, ach so, der hat das gemacht, nee, dann kaufe ich es nicht.
Ja, okay, ja.
Ja, aber ich weiß nicht, ob dieser Teil da so überwiegt.
Ja gut, einfach, dass ihr da draußen das auch nochmal gehört habt. Gut, der ist 88, der gehört also zu den Problemen, die sich wahrscheinlich selber lösen. Aber wenn der vielleicht mal wieder was macht, wenn ihr den Namen Koichi Sugiyama mal wieder wo lest, dann behaltet das im Hinterkopf. Jetzt wieder zu was Lockerem, vielleicht was Lustigem, hätten wir eigentlich auch beim Punkto unnötig kurz besprechen können. Hier wurden nämlich Namen übersetzt im Spiel. Ich habe es nicht gemerkt, weil ich immer nur die englische Version gespielt habe, aber ihr habt es hier angemerkt und ich habe keine Ahnung warum. Also Namen wie Silvando wurden zu Rionaldo. Warum?
Im Westen gibt es das ja eben mit englischer Sprachausgabe und ich habe gedacht, na gut, naja, ich mache mir mal deutsche Untertitel an. Und dann wurden auf einmal Namen anders übersetzt. Und das hat mich so rausgerissen, dass ich es eben wieder auf Englisch umgestellt habe. Aber ja, Silvando wird zu Rionaldo. Der vermeintliche erste Oberböse auf Englisch Mordigan heißt auf Deutsch Hagrimor.
Aber warum? Ich meine, Mordigan heißt ja nix und Hagrimor heißt auch nix. Also man kann mit keinem Namen was assoziieren. Ja. Warum soll man den lokalisieren?
Deswegen kann ich wieder einmal nur sagen, Übersetzer, wenn du das hier hörst, ey, fick dich, was soll das? Warum hast du das gemacht?
Genauso wie sein Papa, ja, auch Bodo.
Raab, das klingt zu undeutsch. Nennen wir ihn lieber mal Bodo.
Also geht's vielleicht um Wortspiele? Ich meine, gerade beim Endboss wird ja dann der Mordigan zu irgendwie Mor und irgendwie Dragon. Der spaltet sich ja dann auch so in zwei. Musste man da im Deutschen vielleicht was machen, dass dieses Wortspiel noch funktioniert oder so? Ich weiß es nicht.
Also selbst wenn der Übersetzer, ich meine, ich kenne mich im Übersetzungsgame nicht so wirklich aus, aber selbst wenn da jetzt einfach nur ein Skript hingeschickt wurde, ohne den Kontext zum Spiel zu haben, warum übersetzt man dann trotzdem Eigennamen? Das macht halt nie Sinn. Also das verstehe ich einfach nicht.
Ja, ja, es wird dann auch irgendwie schwieriger, nur schon wenn du was googeln willst oder so, kommst du ja nie auf die Idee, dass der eigentlich anders heißt im Englischen.
Ich meine, dass du halt Städtenamen irgendwie übersetzt. Das heißt, glaube ich, diese Wüstenstadt heißt, glaube ich, irgendwie Galoppius oder irgend sowas, weil halt Pferdestadt. Okay, ja, das ist alles in Ordnung. Aber Namen von Personen.
Also, ja, das ist aber Mordigan auf Englisch ja auch halt Galoppolis. Also die Engländer müssen es offenbar auch verstehen.
Ja, aber auch die Stadt Hotto, also im Englischen heißt die Hotto oder Hotto, weiß ich nicht, wie man es ausspricht, aber die heißt im Deutschen auch anders. Also ich habe mich halt auch mit zwei Freunden parallel gespielt. Und da war halt dann halt tatsächlich auch die Sprachbarriere einfach dazwischen, weil die haben dann auch mal von Bodo und Rionaldo gesprochen.
Ja, aber bei Hotto würde es ja Sinn machen, wenn es im Deutschen anders heißt. Da müsste ja die Stadt dann irgendwie Heiso heißen oder so.
Nee, Hotto ist dieses japanische Bergdorf.
Ja, mit den heißen Quellen.
Ja, doch schon mit den heißen Quellen, ja.
Darum
stimmt.
Halt Hot. Und da würde ich es ja verstehen, dass man es lokalisiert, dass man den Witz am Wort versteht.
Ja, genau, das meine ich ja. Wie haben sie eigentlich Puff Puff übersetzt?
Das weiß ich nicht.
Also wahrscheinlich heißt das Puff Puff, aber ich nenne es trotzdem immer Puff Puff.
Naja, ich auch. Ja, aber noch witziger ist ja auch, ich glaube vom Deutschen aufs Englische, die heißen ja auch Eric und Veronica. Und da haben sie die Namen halt auch dann mit C und mit K aber nur bei einem von beiden. Und das haben sie, glaube ich, auch getauscht. Also, dass Veronica mit C aus dem Englischen, im Deutschen mit Veronica mit K ist. Aber okay. Eric mit K wurde zu Eric mit C.
Ah ja. Den hätten sie ja Kevin nennen können oder so. Das hätte gut gepasst für Deutschland. Oder
Bernd. Bodo und Bernd.
Scheiße, ey. Die ganzen Bernds kommen, fuck.
Ja, der Bernd wäre da vielleicht der Rab, also Bodo. Aber der Eric, da wär, das wäre so ein Kevin.
Oh. Tja, gut. Aber, nee, verstehe ich nicht.
Ja. Versteht keiner. Versteht wahrscheinlich selbst der Übersetzer nicht, der es gemacht hat.
Wenn es irgendwer da draußen weiß, gametalk.fm/kontakt, lass es uns wissen. Wir würden es gerne wissen. Dann fragen wir uns auch noch, gehen Akira Toriyama, der Schaffer von Dragon Ball und der wohl Art Designer für Dragon Quest schon lange, lange, langsam die Ideen aus? Weil irgendwie sieht hier halt alles aus wie in Dragon Ball. Gewisse Charaktere sind halt mega ähnlich, dann haben wir sogar noch ähnliche Story-Elemente. Wir haben die Pseudo-Dragon Balls. Wir haben die Pep-Power, die einfach aus Dragon Ball Super ist, der neue Super Saiyajin Blue. Und wo ich es dann wirklich absurd fand, ist, wenn dann ein Charakter in Dragon Quest 11 so aussieht wie einer aus Dragon Ball und sich dann aber auch noch so verhält, sodass man sogar schon einen Twist riecht, weil man den Twist aus Dragon Ball noch kennt.
Ach ja, sag mal, ich
also
weiß jetzt
der
nicht, was du meinst.
König da von Heliodor, der am Anfang irgendwie lieb scheint und dann böse ist und dann am Ende quasi wieder lieb wird, der ist halt einfach der Dr. Gero aus Dragon Ball. Der ist auch am Anfang, glaube ich, unverdächtig und dann irgendwie böse. Und ich meine, ganz am Schluss merkt man, er hatte gar nicht so die mega bösen Absichten.
Weiß nicht, ich würde gar nicht so weit behaupten, dass ihm die Ideen ausgehen, sondern das ist einfach, also für mich sieht seit Jahren alles, was er gemacht hat, aus wie, also wenn ich erfahre, okay, das ist auch von Akira Toriyama, dann ja, das sieht aus wie Dragon Ball, aber glaube ich auch einfach, weil das für mich der erste Kontakt damit war. Ich glaube, Wenn ich mit Dragon Quest aufgewachsen wäre und dann Dragon Ball sehen würde, dann würde ich mir auch denken, ja, das sieht ja aus wie Dragon Quest, das ist ja, jetzt suchen sie da auch diese Kugeln, das ist ja billig.
Ja,
naja. Das ist halt einfach dieser Stil von dem und das ist halt so und der ist halt, weiß nicht, ich kenne jetzt nicht so viele andere Art Designer, die halt so einen einprägsamen Stil auch haben beim Namen, aber ich finde es auch nicht schlimm. Ich habe jeden Gegner mindestens, also den ich gesehen habe, mindestens einmal bekämpft, einfach weil ich das Design so cool fand.
Ja,
und da kommt auch wieder das ins Spiel, dass man in den Kämpfen rumlaufen kann. Ich bin dann nämlich teilweise extra mal nah an die Gegner dran, dass sie viel vom Bildschirm ausfüllen, dass ich mir das alles genau angucken kann. Das hat schon Bock gemacht, aber ja, es hat sich schon irgendwie nicht nach einer eigenen Welt angefühlt, sage ich mal. Also es war schon viel, dass ich dachte, ja, okay, das sind jetzt hier Gegner aus Dragon Ball, aber fand ich nicht schlimm eigentlich.
Also die Gegner, finde ich, haben noch weniger Parallelen als die Charaktere.
Ja, die ganzen Gegner gibt es halt eigentlich auch schon seit immer. Die werden quasi nur neu modelliert. Besonders die Slimes, die gibt es halt schon seit immer.
Ja.
Weißt du, selbst Final Fantasy hat ja so ein paar, die immer vorkommen. Mhm. Aber in Dragon Quest sind es wirklich alle, die immer vorkommen.
Okay. Ja, aber ein paar sind wir einfach wirklich sehr nah dran. Also der Hero, der ist einfach voll Trunks. Der Eric, der ist einfach sehr der Vegeta. Und am krassesten wird es dann halt wirklich bei diesem Heliodor-König. Der ist einfach 1:1 Dr. Gero.
Tja, naja, Dan Brown hat auch immer nur das gleiche Buch geschrieben.
Aber gut, er ist halt der Art-Designer und der hat halt seinen Stil und dann finde ich das auch okay. Also
der muss ja was Dragon Ball-mäßiges machen, weil dafür ist er ja bekannt und dafür will man ihn ja da. Lustigerweise heißt er dann auch noch Dragon Quest, wie passend zu Dragon Ball.
Yeah.
Ja.
Ja, aber was ich interessant finde, wenn du jetzt sagst, dass sich da auch von den Figuren her so viel an Dragon Ball erinnert, er ist ja gar nicht der Schreiber, er ist ja nur der Designer. Umso interessanter, dass das scheinbar so krasse Auswirkungen hat. Ach, keine Ahnung.
Ja
aber stimmt. Die Schreiber, die kennen doch auch alle Dragon Ball, das ist da Grundschulstoff, da kann sich doch keiner rausreden.
Ja, keine Ahnung, das ist halt Tradition.
Okay. Jetzt haben wir vorhin immer mal wieder diesen Postgame-Content angesprochen, also scheinbar ist der ziemlich wichtig, wenn man wissen will, warum das Spiel so heißt, wie es heißt, wenn man wissen will, was es mit der Liebesgeschichte auf sich hat, wenn man wissen will, was es mit der Zeitreise auf sich hat, die am Anfang eingeführt wird. Jetzt kann man sich schon fragen, Ist es gut oder schlecht, dass es noch Postgame-Content gibt, dass es so viel Postgame-Content gibt und dass es offenbar doch noch viele relevante Punkte gibt, die erst im Postgame-Content vorkommen? Also wir reden da von dem nach 70 Stunden. Also es wäre nicht irgendwie so, als wäre das Game sonst kurz.
Es ist ja leider ein Trend und die Betonung liegt auf leider, dass immer mehr, ganz besonders japanische Spiele, unbedingt einen Abspann laufen lassen müssen und danach geht es dann eigentlich noch weiter. Prominentes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch Nier Automata. Milde Spoiler, aber das spielt damit auch und das macht damit auch was sehr Cleveres. Im Beispiel von Lost 4 zum Beispiel, wenn dann ein Abspann anfängt und dann mitten im Abspann hört das einfach auf und dann geht's noch weiter. Theoretisch auch milde Spoiler, aber Lost 4 könnt ihr euch eigentlich schenken. Es kommt immer und immer wieder vor und das hat auch in Dragon Quest auch seine Tradition. Also ich kann mich halt noch dran erinnern, dass es, ich habe damals den 8. gespielt und ich habe auch den 9. gespielt und bei beidem konnte man danach noch was machen. Im 8. Teil war es dann wirklich völlig irrelevant, das Zeug, das war völlig egal. Im 9. Teil war es auch relativ krass, da konnte man quasi sein Fluggerät bekam man erst im Endgame-Content, aber da war es dann auch ja, aber da war es dann auch eher so, ja, man kann da jetzt nochmal die Welt bereisen und da so von den Dörfern, also alles, was unwichtiger ist, ist dann im Endgame-Content gekommen, aber immer so strange und immer so, naja, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, das mache ich jetzt nicht. Und ausgerechnet jetzt hier in Dragon Quest 11 ist es leider so, dass mitunter die interessantesten Story-Sachen im Endgame oder beziehungsweise nach dem Abspann verborgen liegen. Jetzt ist es aber so, dass dieser Abspann, wenn der läuft, und der läuft ja komplett durch, dann ist bis dorthin tatsächlich eine Geschichte erzählt worden, die man theoretisch so stehen lassen könnte.
Ja.
Mhm.
Und alles, was dann nach diesem Abspann passiert, ist eigentlich schon Dragon Quest 11 2, schon fast. Mhm.
Ja.
Aber halt in etwas kürzer. Auf der einen Seite finde ich es ja immer cool, wenn du dann abspannen und dann geht's weiter. Das hat irgendwie so ein gewisses Gefühl, aber es kann halt eben auch dazu führen, dass man ultra abgenervt ist und dann hat man erst recht keinen Bock mehr drauf. Deswegen bin ich ja eigentlich auch eher der Fan davon, wie zum Beispiel es die Teufelskerle von Neon Falcon machen. Wenn bei denen ein Spiel fertig ist, dann ist es auch wirklich nach dem Abspann fertig. Bei denen ist es halt anders gelöst. Das ist halt in Kapitel oder Akte eingeteilt, was auch immer. Und irgendwann kommst du zu dem Punkt, ja, es wird ja gleich fertig sein. Und wenn du an dem Punkt bist, dann geht's halt nochmal 10 Stunden. Aber da läuft halt zwischendrin nicht der Abspann, sondern da ist das insgesamt einfach ein bisschen anders inszeniert. Und ich finde das eigentlich auch besser, weil es ist ja wirklich so, wenn ein Abspann läuft, und vor allen Dingen gerade in Dragon Quest 11, der Abspann ist ja wirklich, der wird nicht unterbrochen, der hat so eine Zusammenstellung an Szenen, was die Figuren dann noch alles machen. Und wenn der fertig ist, dann geht's ja auch wieder ins Hauptmenü.
Ja, aber da kommt to be continued, ..
Ja, und es gibt schon einen Teaser in dem Abspann, dass da gleich was kommt.
Ja, wo das so funkelt, was da vom Himmel gefallen ist. Genau, da gibt es schon diese Anspielungen, die dann eigentlich schon sehr deutlich machen, okay, du musst jetzt halt, aber da frage ich mich auch, warum muss man dann laden? Wie gesagt, für mich hat sich dann angefühlt, oh geil, ich habe direkt den zweiten Teil geschenkt bekommen.
Ja, es war bei mir auch ein bisschen anders. Ich habe das ja auch kürzlich erst durchgespielt. Ich habe noch zum Ende ein bisschen reingehauen, damit ich es noch vor unserem Podcast vor der Aufnahme durchkriege, also für durchgespielt. Und habe dann ganz freudig in den Chat geschrieben zum Stefan, ja, hier, voll geil, 50 Stunden, ich habe es doch noch durchgeschafft. Und dann meint er, ja, das Spiel geht ja jetzt erst eigentlich richtig los. Das war dann für mich so ein Moment, wo ich dachte, ja, fuck you, warum machen die das? Was soll das? Warum wird mir jetzt vermittelt, dass ich es eigentlich durchgespielt hätte? Ja, klar, wie Stefan gerade schon gesagt hat, das passt. Man hat eine Geschichte, die so als Spiel verkauft werden könnte. Aber, also ich fühle mich dann als Spieler betrogen, weil mir vorgegaukelt wird, dass das schon das Ende wäre. Und wenn ich dann aber erfahre, okay, ich kann jetzt hier trotzdem noch irgendwie, weiß ich nicht, wie viel zig Stunden reinsetzen, bis ich das True Ending sehe und sehe, wie es wirklich ausgeht, das ist für mich immer so ein bitterer Beigeschmack. Mhm. Ich finde, die hätten das einfach irgendwie klar in Kapitel aufteilen sollen und dann, okay, du hast jetzt hier den Oberboss besiegt, aber es gibt noch einen Epilog.
Ich verstehe.
Und der geht halt beliebig lang. Weil du kannst ja auch einfach noch die Welt bereisen und dann gucken, wie es ist, wenn die ganzen vorher kaputt gemachten Städte wieder heile sind.
Ja.
Und das finde ich halt schon ganz geil, ja.
Was ich halt bisher noch nie in der Form erlebt habe, ist, dass da wirklich so schon sehr relevante Storykram passiert. normalerweise ist ja wirklich immer so, ja, True Ending, und normalerweise geht's auch eigentlich nicht so lang. Aber ohne Scheiß, das ist ja fast wie ein zweiter Teil, was da noch. Also Dragon Quest 11-2 ist das ja wirklich noch. Ich finde das auch ein bisschen übertrieben, dass es so extrem ist. Und ich hoffe, dass dieser Trend eher davon wieder abrückt und dass man das nur macht, wenn es halt wirklich irgendwie mehr Sinn macht und nicht, haha, da kommt aber noch was. Ich bin in Wirklichkeit auf dem Mond. Und
ich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach so der Soft-Ausgang für alle Westler, die da irgendwie dann keine Muße mehr haben und die Japaner bleiben noch drin. Einerseits ist es ja schön, mehr Content für kein Geld. Bei vielen anderen Spielen wäre das ja dann der DLC. Das gibt's hier einfach so dazu. Und man könnte sagen, okay, vielleicht packt nur die unnötigen Superbosse da in diesen Endgame-Content rein und schließt die Story schon mit dem True Ending ab. Ich weiß nicht, so wie bei Final Fantasy X, wo du irgendwie noch krasse Megabosse besiegen kannst, wenn du Lust hast, aber die nichts mehr zur Story wirklich zutragen oder so.
Ja, aber Final Fantasy X ist nach dem Abspann vorbei. Das muss man ja alles, das ist ja der Witz. Bei Final Fantasy hat man das immer vor dem Endkampf
ja
machen müssen.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Es ist total optional, ja, und eigentlich bist du da ja mit dem Spiel quasi durch.
So war das bei Dragon Quest 8 nämlich zum Beispiel.
Aber auf der anderen Seite könnte man dann da sagen, ja, warum soll ich denn überhaupt nach dem Ende noch weiterspielen, wenn da gar nichts mehr Spannendes passiert, außer irgendwelche starken Bosse, die mich nicht interessieren. So kann man halt wieder sagen, ja, sie haben da wirklich noch interessante Dinge angefügt. Und wenn man jetzt sagt, das Ende ist so spannend für sich, das True Ending, und das erste Ending kann man auch so stehen lassen, dann dürfte man ja jetzt sagen, ja, Entwickler, ihr habt da einen super Spagat geschafft. Was ich lieber hätte, ist, wenn die hinten was aufgreifen, das nicht vorher schon angefangen worden wäre. Von mir aus können die hinten das mit dem kleinen schwarzen Geißchen erzählen. Von mir aus können die hinten das erzählen mit dem fliegenden Typen, der da irgendwie die Feuersonne kaputt macht. Okay, aber wie das mit der Zeitreise geht, warum ich die mache, und meinetwegen auch die Liebesstory, nehmt die doch bitte vorne rein in die Main Story.
Also ich hätte es halt einfach schöner gefunden, weil wenn so viel hinten raus noch kommt, wenn es dann davor nicht einfach schon so lang ist.
Das stimmt.
Weil ich habe dann 70 Stunden gespielt oder was. Gut, bei mir waren es jetzt vielleicht nur 50, aber ich habe halt auch die ganze Zeit krass durchgezogen, damit ich es halt noch pünktlich schaffe. Dann ist halt für mich dann einfach, okay, ich denke, ich habe jetzt was geschafft, so. Aber dann, ja, okay, es war übrigens erst die Hälfte, so.
Ja.
Und dann, ja, das ist halt ein bisschen doof. Und das, was nervt mich dann? Also,
ja, es ist dann frustrierend für den inneren Completionist. Eigentlich denkst du, ja komm, ich hab's ja eigentlich, aber irgendwas in dir sagt, nee, du bist noch nicht durch, jetzt bist du schon so weit, jetzt musst du es eigentlich noch durchziehen. Ist wie beim Poker, wenn du dann irgendwie auf dem River schon dick drin bist, dann willst du das Ende noch sehen.
Ja gut, aber du kannst ja auch eine leckere Pizza bestellen, das ist auch eine normal große in Ordnung. Du kannst dir die aber auch als Wagenrad bestellen, dann bist du auch nach der Hälfte satt und hast keinen Bock mehr. Egal, wie lecker die ist.
Also, ich fand das ja voll geil. Ich habe mich dann richtig gefreut, dass es noch weiterging, weil ich war dann in so einem Rausch drin, wo ich gedacht habe, ich will jetzt aber noch nicht aufhören. Ich will hier noch mehr. Und dann habe ich noch mehr gekriegt und fand das voll geil. Und ich habe auch alles gemacht. Ich habe die Trials gemacht. Ich habe gelevelt. Das hat auch alles relativ gut funktioniert. Also ich hatte da sehr viel Spaß. Ich fand das voll geil.
Ja, habe ich jetzt auch. Aber der Moment, als es mir klar wurde, der war halt doof. Also ich esse jetzt quasi den Rest der Pizza am zweiten Tag.
Dann haben sie es doch eigentlich gut hinbekommen.
Ja, eigentlich schon, ja. Es ist nicht perfekt, es ist nur sehr, sehr gut.
Also, lassen wir gelten.
Nein, es ist super geil.
Ja, das stimmt.
Dass man diese komischen Geister, die man ständig sieht, auch in den Postgame-Content rüberschiebt, das finde ich auch mega dumm, dass ich das noch schnell gesagt habe.
Wenn du schon sagst, diese Geister im Endgame-Content, ich habe dann, als ich die Demo angemacht habe, auch nochmal das Intro gesehen und dann läuft da ja dieser schwarze Waldgeist rum. Da habe ich gedacht, what the fuck, das wird im Intro gezeigt und das ist erst im Endgame. Ach du Scheiße.
Wobei der ja zwischendurch immer wieder mal auftaucht. Also
ja, aber das ist halt, was ich meine. Ja. Das ist schon ein bisschen krass, dass das dann erst aufgelöst wird. Also uiuiui.
Wobei es gibt ja, wer einen der vergangenen Game Talks gehört hat, Dinge bei Shenmue, die im Spiel gar nicht erklärt werden. Beispielsweise kommen da Charaktere, die beim ersten Teil auf dem Cover drauf sind, erst im zweiten vor. Also von daher ist das ja noch fast heilig. Jetzt haben wir vorhin immer mal diese Switch-Version angesprochen und was es da alles Tolles noch gibt, was es in unserer PS4-Version und in unserer PC-Version noch nicht drin hatte. Möper, du hast die durchgespielt. Sag uns doch bitte, was haben wir da verpasst?
Genau, ich habe halt, wie gesagt, die Switch-Version gespielt. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich habe mich jetzt nicht so ganz intensiv damit beschäftigt. Es gibt einige Quality-of-Life-Features, also es wurde noch mehr Komfort reingebracht für den Spieler. Mhm. Und es fängt halt an damit zum Beispiel, dass die Kämpfe noch nicht vorgespult, sondern einfach schneller gemacht werden können. Du hast halt irgendwie, ich verstehe nicht, warum man drei Kampfgeschwindigkeiten hat. Also es gibt halt normal, schnell und ultraschnell. Und ich habe es halt immer auf Höchstgeschwindigkeit gehabt, weil die Animation, die will ich einmal sehen und dann reicht mir das eigentlich auch. Dann möchte ich eigentlich die Kämpfe so schnell wie möglich durchhaben.
Das spart am Ende offenbar 20 Stunden. Schon eindrücklich.
Ja, eben. Also ja, den Gedanken habe ich auch. Also auch bei einem Pokémon zum Beispiel, da blende ich auch immer die Animationen und alles direkt aus und stelle die Texte auf ganz schnell, einfach weil man wirklich in solchen stundenlangen Spielen damit sehr viel Zeit sparen kann. Mhm. Dann ist zum Beispiel die Schmiede, dass man die überall benutzen kann. Das ist, glaube ich, neu.
Ja.
Irgendwo kannst du Start drücken, beziehungsweise Plus bei der Switch heißt es ja. Und dann kommt so ein kleines Menü auf, so ein Quick-Menü, das ist, glaube ich, auch neu, wo du dann die Schmiede auswählen kannst. Du kannst dein Pferd immer rufen. Du kannst den fliegenden Wal kannst du immer rufen und du kannst so Fähigkeiten wie zum Beispiel von Eric, der hat ja die Fähigkeit, irgendwie Schatzkisten auf der Karte anzeigen zu lassen oder sowas. Mhm. Das kannst du darüber direkt aktivieren, dass du dich nicht durch die Menüs durchwühlen musst.
Okay.
Und bei der Schmiede kannst du fehlende Materialien einfach dazu kaufen. Ich weiß nicht, ob das neu ist.
Das ist neu.
Das ist neu, das gab es aber in der PlayStation 4-Version eben bei den normalen Item-Händlern. Da konnte man das auch machen, aber da musste man eben dahin gehen.
Genau, und so kannst du halt die Schmiede irgendwo aufbauen, was ich schon mal saugeil finde. Dann sagen, ja, okay, ich möchte jetzt das und das schmieden. Ah, okay, mir fehlen dafür noch 13 Silberbarren und 12 Goldklumpen. Möchtest du die kaufen für den Preis von 1500 Gold oder so? Das, ja, und dann hast du das halt sofort. Und das fand ich sehr geil. Ja. Dadurch ist das Schmieden für mich sehr viel interessanter geworden, weil ich hätte keinen Bock gehabt, da alles immer einzusammeln, beziehungsweise zu farmen irgendwie. Ich habe schon die blauen Dinger, wenn ich die irgendwo gesehen habe, habe ich die schon eingesammelt, aber ich hätte jetzt keine Lust gehabt, um da extra nochmal irgendwo hinzureisen, um da nochmal extra Bergbau zu machen oder so, damit ich irgendwas...
Apropos blaue Dinge, in der Switch-Version ist es wohl auch so, wenn du sagst, du baust das ab, dann landet das sofort in deinem Inventar und auf der PS4-Version musst du die wirklich alle noch einzeln aufheben. Mhm. Es gibt ganz viele so Sachen, gibt es auch.
Dann gibt's noch ein paar mehr Kostüme, das bedeutet also Rüstungssets. Die meisten Rüstungen haben ja keinen Einfluss auf dein Äußeres. Wenn du aber von diesem Kostümset ein ganzes hast, dann verändert sich dein Äußeres. Die Musik ist besser, es gibt die orchestrale Version. Das finde ich zum Beispiel einen großen Vorteil, auf die Kostüme könnte ich verzichten.
Wie ich das mitbekommen habe, gibt es die auch bei der PS4 schon, also diese Sets, dass sich das ändert.
Ja.
Allerdings kannst du bei der Switch die dann als rein kosmetisches Kostüm auswählen. Also wenn du sagst, hier dieses Clowns-Kostüm gefällt mir besonders gut, das möchte ich jetzt immer als Skin anhaben. Dann kannst du aber trotzdem andere Rüstungen, die vielleicht schon besser ist, weil du sie später gefunden hast, kannst du anziehen, aber trotzdem mit dem Aussehen von deinem Lieblingskostüm.
Okay.
Das ist natürlich auch viel besser, weil das fand ich nämlich immer so ein bisschen sinnfrei, dass diese optischen Kostüme ja auch an diese Werte gekoppelt sind.
Genau.
Ja. Und dann kommst du halt manchmal, ja, ich finde das Kostüm sieht schon cool aus, aber jetzt sind die Werte halt zu schlecht, jetzt muss ich das ändern.
Genau.
Also gut in der Switch-Version, ja.
Ja. Also offenbar ist damit in der Switch-Version alles besser, außer die Performance.
Außer die 3D-Grafik, ja. Ich habe nämlich mal die Demo dafür runtergeladen.
Mhm.
Und dann habe ich das Spiel gestartet. Meine Frau hat neben dran gestanden und es ging los und wir haben beide gleichzeitig gemacht. Und dann habe ich nicht mehr weitergespielt. Habe ich sofort ausgemacht.
Dann kann man ja da den 2D-Modus aktivieren. Der läuft ja sicher gut und hat auch einen eigenen Charme. Aber lieber Möpur, du hast es bei durchgespielt schon erklärt, man kann da nicht on the fly wechseln, weil der offenbar auch gewisse Gameplay-Auswirkungen hat mit den Zufallskämpfen. Man muss die kapitelweise wechseln und da gibt es noch einen speziellen Haken.
Die Kapitel, die gibt es, aber die werden halt dem Spieler nicht kommuniziert. Also ich weiß nicht, wann ich das eine Kapitel abgeschlossen habe und wann ich das nächste anfange. Irgendwann passiert es halt und dann musst du zum Speicherpunkt gehen, wenn du den Modus wechseln willst, was ich okay finde. aber dann wird halt das aktuelle Kapitel im anderen Modus nochmal von vorne gestartet. Du nimmst zwar deine ganzen Skills und dein Geld und alles nimmst du mit, aber du musst dann halt trotzdem nochmal die letzten, weiß ich nicht wie viel, Minuten oder Stunden, je nachdem wie weit du schon fortgeschritten bist, musst du dann halt nochmal spielen. Hm. Und das finde ich extrem unnütz und nervig.
Ja, das ist wirklich dumm.
Ich würde das Spiel halt direkt auf der 2D-Version starten. Ich habe ja damals in unserer Folge, habe ich ganz großmaulmäßig gesagt, wenn die Switch-Version diese 2D-Version hat, dann kaufe ich mir es nochmal. Mhm. Das würde ich auch gerne, theoretisch.
Aber hast du nicht gemacht.
Also ich muss es ja nicht sofort kaufen. Also ich hätte da schon Lust drauf.
Ja, wieder mal der Heißluft, Stefan.
Mhm. Also ich kündige hier ganz groß an. Gebe ich dir meine Version und leih dir aus. Dann kannst du es spielen.
Das wäre natürlich am allergeilsten, aber ich kaufe mir halt nicht das Spiel zu einem Vollpreis nochmal, was ich sowieso schon habe. Da habe ich halt nicht so viel Bock drauf. Ich glaube, mir wird diese 16-Bit-Version sehr viel Spaß machen. Die wird dann hoffentlich auf der Switch auch einigermaßen gut laufen.
Mhm. Ein Kumpel von mir, der Kistenbasti, der spielt es in der 2D-Version. Ich habe mich dagegen entschieden, weil es da halt keine Sprachausgabe gibt. Das finde ich gerade bei so sehr dialoglastigen Story-Spielen schon sehr wichtig, habe ich gemerkt. Ich habe mir halt das große offizielle Kotaku-Review, Video-Review angeguckt. Und der Tim Rogers, der das gemacht hat, der ist Professional Dragon Quest-Player oder Fan oder so.
Hat er nicht gesagt, er hat das irgendwie 5-mal durchgespielt?
Ja, oder so? Er hat jede Version gespielt in allen Sprachen und der hat halt irgendwie so ein 40-Minuten-Video dazu gemacht und zur Switch-Version dann auch nochmal. Und ich habe beide reingezogen und dadurch hatte ich dann noch mehr Bock drauf. Und der hat halt gesagt, wenn man es das erste Mal spielt, sollte man ruhig die 3D-Version nehmen. Okay. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil ich glaube, die würde ich jetzt nicht nochmal spielen. Aber dadurch, dass die 2D-Version quasi ja, so ein bisschen anders ist, also das würde mich schon eher reizen, das da nochmal zu spielen. Weil dann hat man es immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, aber es ist halt trotzdem irgendwie ein neues Erlebnis.
Das stimmt.
Ja, vor allen Dingen, gibt es nicht sogar speziellen Bonus-Content, der nur in der 2D-Version drin ist?
Ja, es gibt so komisch diese kleinen, ich sag mal, Waldgeister. Ich weiß nicht, ob es die in der PS4-Version auch gibt.
Ja, doch, na klar.
Ja, die kannst du halt finden, die sagen dir so Passwords und damit kannst du bestimmten Content freischalten. Das habe ich aber immer nicht gemacht, weil es den nur im 2D-Modus gibt und das hat mir nicht so getaugt. Auch mit den Zufallskämpfen und so, das hat mich direkt...
ich erinnere mich, ich glaube, man kann da irgendwelche Stellen aus alten Dragon Quest
genau, irgendwie sowas und da habe ich halt eh keinen Bezug zu, deswegen habe ich das erstmal außen vor gelassen. Vielleicht hole ich das nochmal irgendwann nach.
Eine Frage habe ich noch.
Ja?
Hast du es oft mobil gespielt in der 3D-Version? Wie ist das mobil?
Es ist mobil.
Also, ist die Schrift lesbar?
Ach so, das ist mir nicht übel aufgestoßen. Nee, das fand ich okay. Ich habe nicht drauf geachtet, ob die wirklich groß genug ist, aber ich fand sie nicht klein.
Okay.
Kannst du in der Demo ja wahrscheinlich auch nochmal ausprobieren.
Nee, in der Demo kann man die zwei, kann man.
Die, ach so, die 2D-Version meinst du, ob ich die mobil gespielt habe?
Ja, beides halt.
Nee, die 2D habe ich nicht mobil gespielt. Aber die 3D,
ja, ist ja auch,
3D schon, ist aber ja da ist mir, wie gesagt, nicht aufgefallen.
Ändert sich auch die Musik im 2D-Modus so in was 16-Bit-mäßiges, also so Chiptunes-mäßig, oder bleibt die dann?
Ich glaube, die bleibt. Okay. Aber wüsste ich jetzt auch nicht, weil wie gesagt, ich habe den 2D-Modus einmal kurz ausprobiert und als ich gemerkt habe, dass ich das Kapitel nochmal spielen muss, habe ich da komplett die Finger von gelassen.
Okay. Jetzt, wir haben es, glaube ich, vorhin mal erwähnt, gibt es auch noch zusätzliche Story-Elemente, auch in der 3D-Version, die es in der Switch-Version drin hat, aber vorhin in den anderen Versionen nicht, oder?
Genau. Und zwar ist es ja so, dass der Weltenbaum zerstört wird und danach wird die Party halt aufgeteilt. Und dann ist es in der Switch-Version so, dass du nicht alle, aber die meisten Charaktere so jeweils für eine Stunde ungefähr nochmal spielst und dann nur die. Und da war es halt bei mir so, dass ich dann als erstes war es, glaube ich, der Silvando, dass ich mit dem dann quasi meine Posse da aufgebaut habe und dann auch erfahren habe, warum der auf einmal so eine Zirkustruppe um sich rum hat, wenn man den mit dem Helden findet. Und das fand ich schon extrem geil. Und ich dachte, dass ich dann wirklich so längere Kapitel mit den Leuten immer habe. Und dadurch hat mir das Spiel halt sehr viel besser gefallen dann ab dem Punkt, weil der Silvando, der hat halt einfach einen Charakter. Und der Hauptcharakter, den man ja sonst spielt, der stumme Protagonist, mit dem konnte ich mich halt überhaupt nicht identifizieren. Und das hat für mich so viel ausgemacht, dass ich dann so viel Spaß hatte, weil ich dann ja, dadurch, dass ich danach die anderen Charaktere alle noch gespielt habe für ihre kleine Episode, hatte ich dann halt irgendwie, weiß nicht, 10 Stunden oder so mit richtig tollen Inhalten und alles. Und ab da hat mir das Spiel dann richtig gut gefallen. Und ja, es ist halt so, in der PS4-Version, da spielst du, glaube ich, die ganze Zeit nur den Helden und musst mit dem dann wieder die Truppe zusammensuchen, richtig?
Ja, da steigst du dann bei jedem einfach wahrscheinlich dann an dem Ende von den individuellen Stories ein.
Genau, ja, also man erfährt zum Beispiel vom Eric, wie er sein Gedächtnis verliert. Also das ist ja so, dass er, wenn man ihn wieder trifft, ist er, glaube ich, auf dem Boot irgendwie und frisst die Vorräte oder so.
Mhm.
Es ist halt so, dass er auch irgendwo angeschwemmt wird oder so und muss dann gegen so Monster kämpfen und ist fast am Sterben, aber dann hört er halt von irgendwo eine Stimme und ja, hier, ich kann dir die Kräfte dafür geben, dass du das schaffen kannst, aber im Tausch dafür musst du halt deine Erinnerung an deine Freunde aufgeben. Und ja gut, das hört sich jetzt ein bisschen plump an, wenn ich das so erzähle, aber das war schon sehr cool gemacht alles.
Ach, krass.
So hat man halt für die ganzen Leute, also gerade auch für Jade, die ja bei diesem Goober, wie er heißt, da quasi so eine sexy Sklavin ist. Auch das spielt man, wie sie sich erst gegen den zur Wehr setzt und wie sie dann gebrochen wird und trotzdem für ihn arbeiten muss und sowas. Also das war schon echt cool und ich glaube, das hätte mir auch so ein bisschen gefehlt.
Ja, jetzt wo du es sagst, ja.
Ja, geht mir auch.
Also das scheint mir wirklich ein echter Mehrwert zu sein. Also gerade sowas wie Eric sein Gedächtnis verliert, das wird ja überhaupt nicht aufgeklärt in der PS4 und PC-Version.
Ja.
Also so nicht aufgeklärt, dass ich mich wirklich frage, warum das nicht drin war. Haben sie das nicht fertig bekommen oder wo kommt das her? Ich weiß es nicht. Es klingt gerade ein bisschen so.
Ja, kann natürlich auch da mal zusammenhängen, dass die dann auch gesagt haben, wie Stefan vorhin schon erklärt hat, dass das Spiel fertig werden musste und dann konnten sie gucken, ja, wo können wir noch was streichen?
Ja.
Oder dass es dadurch vielleicht noch unnötig in deren Augen länger wird oder so, ich weiß es nicht.
Hm.
Für mich schien das schon sehr wichtige Szenen zu sein.
Wäre ja auch wieder was gewesen, dass man dann in der internationalen Version bei uns wieder rein hätte machen können.
Stimmt.
Ist ja eine Weile
klar.
Her. Release Japan zu Release ja. EU Nordamerika, da ist ja ein bisschen Zeit vergangen dazwischen.
Meine heimliche Hoffnung ist, dass es trotzdem sowas wie diese Definitive Edition als Upgrade digital für PS4 und PC gibt, weil momentan gibt's ja all diese schönen Sachen und auch diese Bonusgeschichten, die gibt es ja wirklich nur in der Switch-Version. Deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil theoretisch hätte ich das gerne. Auf der anderen Seite will ich aber halt nicht nochmal Vollpreis ausgeben.
Ja.
Vor allen Dingen will ich eigentlich nicht die Technik der Switch haben, wenn ich die Technik der PS4-Version schon kenne.
Ja.
Weil ich bin dann jemand, ich sehe dann immer den Unterschied
ja,
und das vermiest es mir dann.
Ja. Eigentlich will man ja dann die PC-Version, weil das ist die einzige Version überhaupt, die 60 FPS kann.
Wow.
Das macht schon was aus im Direktvergleich, das sieht man halt.
Ja, ich weiß, aber auf dem PC hat sich's am schlechtesten verkauft, weil, und das, ich meine, das ist nochmal eine Idee für einen anderen Game Talk, weil das ist ja hier für PC und für die PS4 gleichzeitig rausgekommen, aber es wird ja trotzdem eher als Konsolenspiel assoziiert. Und,
ja, ja. Für mich wäre das lustigerweise auch keine Frage. Frag mich nicht warum, ich glaube, es ging mir einfach dumm, ja. Tschechowitschi, das gehört auf die PlayStation. Und dann, ja, da ist der Fernseher größer und da kann ich mich aufs Sofa fläzen. So. Und dann war die Geschichte halt erledigt. Plus, ich hatte vielleicht noch die Hoffnung, dass die PS4 Pro mehr FPS kann, aber war es dann halt leider nicht.
Ich hatte kurz überlegt, ob ich die PC-Version spiele, damit ich die Musik ummodden kann, damit ich halt nichts mit dem Komponisten da irgendwie zu tun habe. Als dann die Switch-Version irgendwie doch verfügbar war, da habe ich auch nicht mehr lange nachüberlegt. Es gibt schon Spiele, die spielt man lieber mit Gamepad auf dem Sofa. Tja.
Kann man ja auch bei der Switch-Version nebenbei.
Genau. Kann man ja spielen, wo man will. Sogar auf dem Klo.
Ja. Gut, nach diesen diversen Fragen und Punkten, die wir hier aufgegriffen haben, bringen wir den doch etwas ungewöhnlicheren Game Talk, darf ich wohl sagen, hier zu einem Ende. Ich muss aber sagen, hat mir sehr gut gefallen. Ich bin ja immer mal wieder hier mit dem Format Game Talk am Experimentieren. Ich möchte ja eigentlich gern von dem gesprochenen Wikipedia-Podcast ein bisschen wegkommen. Das hier wäre so eine Idee, wie man das machen könnte. Entsprechend bin ich dieses Mal besonders froh über oder um Feedback. gametalk.fm/Kontakt. Wie fandest du das so? Dann will ich mich natürlich bei meinen Freunden hier bedanken. Ihr wart jetzt schon oft hier im Podcast. Einmal mehr habt ihr ihn bereichert. Vielen lieben Dank, Patrick. Vielen lieben Dank, Stefan.
Sehr gerne.
Bitte, gerne. Immer wieder.
Gut, dann gibt es eigentlich keinen Grund, die Episode hier noch länger zu machen. Ich danke dir da draußen fürs Zuhören. Hoffentlich bist du beim nächsten Game Talk dann auch wieder dabei. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Spielen, vielleicht sogar mit Dragon Quest 11. Tschüss!
Tschüss!
Ciao!
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Till next time.